Aber Gnade, Gnade macht es möglich, dass du Gott verstehst, dass du dich veränderst, dass aus unserem Leben was wird. Also Gnade ist ein gewaltiges Wort. Manchmal, als ich junger Pastor war, oder manchmal, wenn ich auch junger Christ, habe ich gedacht, Mensch, die Leute reden immer Gnade, Gnade, Gnade. Aber wenn man älter wird, merkt man, dass man Gnade braucht. Dass, wenn es die Treppen nicht mehr so schnell geht, dass Rücksicht genommen wird. Gnade ist etwas, was man nicht verdient hat. Etwas Unverdientes. Ich möchte auch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten zuerst einmal. Morgen werden wir über die Sicherheit des Glaubens sprechen. So viele Menschen suchen die absolute Sicherheit. Was ist Sicherheit? Im Verkehr, draußen in der Straße, Sicherheit, im Leben, Lebensversicherungen. Was ist Sicherheit? Gibt es eine absolute Sicherheit? So, darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und dann am 29. April, also Mittwoch, so Gott will und wir leben, Gott will an dir, also auch an mir, an jedem Einzelnen, Großes tun. Und eigentlich, wenn ich predige für mich selber. Nicht, dass ich mich selbst unterhalte, aber ich lasse Gott zu meinem Herzen sprechen. Das, was mir groß geworden ist, das, was mich bewegt, das ist, was ich weitergebe. Und davon bin ich überzeugt, dass es gerade auch vielleicht den einen und den anderen unter uns auch bewegt. So, Gnade ist ein gutes Wort für schwierige Zeiten. Gnade, wenn nichts mehr läuft, dann soll Gott uns gnädig sein, dass er uns beisteht und zur Seite steht und uns hilft. Bei den Menschen ist es unmöglich, heißt es einmal. Aber bei Gott ist alles möglich. Menschen, die gehen nach dem Gesetz, mach du so, dann so. Aber Gnade ist ohne Gesetz. Gott überspringt die Gesetze, Gott hebt die Gesetze auf. Und das ist Gnade. Wenn ich sehe, ein Blinder wird geheilt, eigentlich müsste blind sterben. Aber der Blinde wird geheilt in der Bibel. Das ist Gnade. So, wer kann denn selig werden, haben die Jünger einmal gefragt. Und Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist es möglich. Und vor allem durch die Gnade. Wenn du denkst, durch Gesetz könntest du selig werden, da sind wir auf dem Irrweg. Denn wenn du an einem Gesetz fehlst und versagst, wirst du an allen Gesetzen versagen und schneidest schlecht ab. So, wir stehen vor Gott als begnadigte Sünder. Mehr nicht und nicht weniger. So, als begnadigte Sünder. Bei Gott sind alle Dinge möglich, dass ein Sünder ein Heiliger wird, das ist Gnade. Dass ein schlechter Mensch ein guter Mensch wird, der kann nicht durch Psychotraining oder sonst was gut werden, sondern durch den Heiligen Geist und durch die Gnade, die Gott einem gibt. Ich werde nachher den Apostel Paulus zitieren. Der Apostel Paulus war ein Pharisäer, der hat sich sehr angestrengt, er war ein Pharisäer unter den Pharisäern, also frömmer geht es nicht mehr. Und der hat es nicht geschafft. Dann sagte ich, elender Mensch. Und wenn wir nicht die Gnade erleben, wir bleiben in unserem Elend und kommen aus unserem Elend nicht raus. Im Alten Testament, das ist nur, sind nur Regeln und Vorschriften und Pflichten. Wenn du das tust, dann tue ich das. Und wenn du das machst, dann mache ich es so. Wenn du dich richtig verhältst, dann wird es auch so passieren. Im Neuen Testament, von Anfang an, die Gnade ist erschienen. Du musst nur die Gnade Gottes annehmen, was es auch immer heißt, diese heilsame, die heilmachende Gnade Gottes. Die ist erschienen und wir müssen nur einfach an diese Erscheinung glauben. Ich muss nichts tun. Es wird alles für mich schon getan oder ist schon bereits getan. Ich muss nur annehmen und sagen, danke. So, praktisch ohne Bargeld einkaufen. Das will gelernt sein. Gnade ist eine Offenbarung Gottes. Gott ist kein Theoretiker und kein Dogmatiker und kein Theologe. Weißt du, Gott bestätigt die Ausnahme durch die Regel durch irgendeine Ausnahme, er regelt es auf seine Art, überspringt Gesetze, Vorschriften, Ordnungen. Weißt du, du hast gesät und du erntest trotzdem was. Wenn du nicht gesät hast, verstehst du, das ist Gnade, dass Gott trotzdem was wachsen lässt. Die Engel haben das Gesetz gegeben, diese Vorschriften, und es können nur Engel halten. Und die Gnade ist von Gott für uns Menschen gegeben. Die heilsame Gnade ist erschienen. Jesus Christus hat die Pflicht erfüllt, die Gott gefordert hat, die nötig war, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir werden erlöst aus Gnaden, ohne Werke. In manchen Religionen, da musst du zuerst büßen und dich kasteien und dich quälen und was weiß ich alles. Du musst nur zum Heiland kommen. Gott sei mir Sünder gnädig. Und es ist schon passiert. So, wer die Pflicht nicht erfüllt, der fällt in ihrer Religion durch. Aber wir sind Gott dankbar, ich muss nichts erfüllen. Ich muss nicht religiös werden. Ich muss nicht irgendwie was auswendig lernen. Ich muss nicht irgendwie etwas tun. Ich muss nur kommen und bitte sagen. Bittet, so wird euch gegeben. Kinder Gottes dienen Gott nicht nach Vorschrift, sondern sie dienen aus Liebe. Das ist das Schöne an der Gnade. Die dienen aus Liebe, weil sie ihn mögen. Und das ist total anders. Und es ist ein großer Unterschied. Genau die gleiche Arbeit. Wir haben in Süddeutschland einen katholischen Priester, der hat sich verliebt in ein Mädel und der hat seinen Dienst quittiert. Und dieses Mädel hat vorher bei ihm, oder diese Frau hat bei ihm gearbeitet, als Haushälterin. Die hat geputzt und hat alles Mögliche gemacht. Und dann hat er die Frau geheiratet. Und diese Frau hat die gleiche Arbeit gemacht, aber jetzt aus Liebe. Nicht aus Pflicht und Verpflichtung oder fürs Geld, nein, aus Liebe. So, und das ist ein großer Unterschied, wie wir Gott dienen. Aus Pflicht, wie der eine Sohn, der zu Hause geblieben ist, Vater, ich habe alles getan, was du mir gesagt hast, und mir hast du nicht gegeben. Und der Lump da, der nach Hause kam, der wurde begnadigt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, und dem gibst du alles. Das Gesetz soll uns nur zeigen, dass wir nichts leisten können. Ich kann beten stundenlang, wochenlang, jahrelang, mit mir passiert nichts. Es sei denn, ich finde Gnade. So, und die Gnade ist nicht Anstrengung, dass ich mich anstrenge. Nein, ich liebe dich, Gott, und ich mag dich. Ich nehme dich an, so wie du bist, und du nimmst mich an, wie ich bin. Und nicht nach Vorschrift, Dienst nach Vorschrift. Im Alten Testament ist immer wieder, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Und du darfst das nicht und du darfst jedes nicht. Im Neuen Testament, der Mensch, der dann unter Gott steht, der macht das und jedes nicht mehr. Weil er Gott liebt. Aus Liebe verzichtet er. Aus Liebe hält er die Gebote ein. Das Gesetz ist nur so ein Zuchtmeister wie die Peitsche. Mach das! Geh dorthin! Unternimm dieses. Ein Kind Gottes dient dem Herrn mit Freuden. Singt und pfeift dabei. So dient ein Christ, wenn er Gott dient. Er macht alles gerne, auch die dreckigste und die schwierigste Arbeit. Macht er mit Freuden, weil er weiß, ich mache das nicht für mich, ich mache für meinen Herrn, für meinen Gott. Ein begnadigter Mensch, der arbeitet anders. Er weiß, alles zu schätzen. Er hat Liebe in seinem Herzen und die Liebe ist das Größte. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzem Gemüt und alles, was in dir ist. So, das ist Dienst aus Liebe, wie man dient. Wir haben so viele christliche Sklaven. Die tun, die sind verpflichtet und ich muss in den Gottesdienst gehen und ich muss beten und ich muss die Bibel lesen und ich muss mich taufen lassen und ich muss den Zehnten geben und ich muss anständig sein, ich darf keinen Fehler begehen, ich muss meinen Mund halten, ich muss zuhören, ich muss die Schwachen tragen. Nein. Die Gnade macht uns demütig, bringt uns in den Zustand, dass wir mitfühlen, du, mir ging es auch einmal so. Ich war auch in dieser Situation. Weißt du, dann dienst du Gott ganz ruhig und ganz gelassen, ganz getrost, ohne Angst, dass du was verlierst dabei. Es ist ein Unterschied, ob du ein Sklave bist oder der Sohn des Hauses. Und der Dienst hier als Sklave, dann machst du deine Pflicht, arbeitest anständig und sauber, aber der Sohn dient ganz anders. Der Sohn dient seinem Vater. So, wir sind aus Gnaden gerettet. Für den religiösen Menschen ist Gnade ein Skandal. Was? Den Lumpen da? Den Sünder nimmst du an? Und den akzeptierst du? Der tut ja nichts. Der schläft die ganze Zeit und du nimmst ihn an. Paulus sagt, ich bin, was ich bin, aus Gnaden. Hier kann sich niemand rühmen oder sich was einbilden. Und Geschwister, und genau das, wenn du das richtig verstehst, ich bin allein gerettet, selig, vollkommen, vollendet, heilig, allein aus Gnaden. Ich muss nichts tun. Ich muss nur mich in Gottes Hände fallen lassen. Und das ist das Geheimnis. Die Gnade ist erschienen, um alle Menschen zu retten oder zur Rettung zu bringen. Ich denke nur, die Geschichte vom Saul von Tarsus. Hat der Saul von Tarsus groß Jesus gesucht, der hat Jesus verflucht, der hat Jesus verfolgt, der hat die Christen gehasst, wie der Teufel das Weihwasser. Verstehst du? Der wollte von Jesus nicht wissen. Aber was macht der Herr Jesus auf dem Weg nach Damaskus? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er ist ihm nachgegangen. Die Gnade erscheint einem erst dann, und ich habe das in meinem persönlichen Leben erfahren und auch im Leben vieler anderer Menschen. Die Gnade erscheint immer dann, wenn man am tiefsten ist, am frechsten ist, am kränksten ist, am schwächsten ist, wenn man am unfähigsten ist, wenn man sich so richtig wertlos vorkommt. Was bin ich? Ich habe ein Versager. Wenn man sich richtig schlecht fühlt, dann begegnet einem die Gnade. Und dann schätzt man auch die Gnade und dann weiß man, was Gnade wert ist. Jeder kann durch den Glauben an Jesus gerettet werden, ohne Ausnahme. Also jeder, Jesus nimmt all die Sünder an. Die Juden, die Pharisäer haben Jesus vorgeworfen, er nimmt die Sünder an, die Schlechten, die Aussätzigen, die Zöllner. Jesus nimmt die Versager an. Er ist für sie gnädig, weil die Versager wissen, wir können nichts, wir schaffen nichts, wir sind nichts, aus uns wird nichts. So, das ist, was der Versager weiß. Er nimmt die Außenseiter, die Ausgestoßenen, die Verachteten, die Rebellen, die ständig gegen Gott rebellieren, die Alkoholiker, die Drogensüchtige, die nimmt Jesus an, die Schläger, die Lästerer. Überleg einmal, welche Menschen Jesus annimmt. Die Kriminellen, die Mörder, die Lügner, die Diebe, die Betrüger, die Selbstmordgefährdeten, die Selbsthasser, die Vergnügungssüchtige. Weißt du, all das ganze Gesindel nimmt Jesus an. Das ist Gnade. Jeder darf zu Jesus kommen, der kommen möchte, und der erlebt die Gnade. Und die Gnade ist, die nachher ihn zu einem Heiligen macht. Die Gnade. Dieser nimmt die Sünde an. Jesus nimmt belastete, besessene Menschen, verrückte Menschen. Und jeder darf zu ihm kommen. Und dann rückt die Gnade die Menschen zurecht. Und deshalb, man muss die Gnade verstehen, was die Gnade ist und wie funktioniert die Gnade. Du kannst gar nichts tun für den Himmel. Weißt du, du kannst gar nichts tun. Du bist viel zu schlecht für den Himmel. Du brauchst die Gnade, dass jemand kommt und sagt, ich begnadige dich. Ich vergebe dir deine Sünden. Jesus muss kommen. Und Jesus muss dir diese Gewissheit schenken. Ich bin gerettet. Ich war schlecht. Ich war Sünder. Ich war verloren. Aber der hat mich angenommen. So wie ich bin. In London, da war ein Maler, wird eine Geschichte erzählt, der will ein Porträt malen, und er suchte, geht durch die Straßen und sieht einen Bettler, einen Penner, der auf der Straße liegt dort und so richtig verkommen. Er sagt, könnte ich sie malen? Sagt, gerne, sagt er, und ich bezahle ihnen was für das Bild. Könnte ich sie malen? Dann kommen sie in mein Atelier und ich werde sie malen. Weißt du, was er dann macht? Er geht in eine Leiheinstalt, leiht sich einen Zylinder, einen Frack und schönes Kleider, und dann sagt der, und dann kommt er zu dem Maler und dann sagt er, sie haben mich bestellt für heute, ich soll kommen zu malen. Sagt er, aber nicht so, ich will sie so haben, verkommen, vergammelt, verstümmelt. Und nicht mit dem Zylinder und Wrack. Und eine Fliege. Weißt du, wir denken, wenn ich zum Heiland komme, ich muss mich vollkommen, zuerst mal mich ein bisschen fortbilden, das Vaterunser lernen, Psalm 23 vielleicht oder so, ein paar Bibelsprüche, Johannes 3, Vers 16 und dann irgendwie andere Verse. Nein, ich muss nichts auswendig lernen. Ich darf kommen, unwissend, so wie ich bin. Und das ist ein Skandal. Gnade ist ein Skandal, immer noch, für die theologischen Menschen, für die religiösen Menschen. Gnade macht es möglich, dass aus Sünder Heilige werden. Die kommen, die lassen sich in Gott fallen, die lassen Gott arbeiten. Und es ist eine Gnade, wenn Gott an einem dann arbeitet. Und von dem Moment, wo du die Gnade erlebst, wird die Gnade an dir wirken. Und die musst du nur erlauben, dass die Gnade an dir wirkt. Die Gnade macht aus Schwächlingen Helden und Kämpfer und Soldaten Jesu Christi. Die Gnade macht aus Feinden Gottes Freunde Gottes. Die Gnade macht aus Sklaven Söhne Gottes. Aus Verlorene Gerettete, das macht die Gnade. Und wir müssen das nur erlauben. Gnade ist, sich gefallen lassen. Nicht ich mache, er macht's. Das ist ein Geheimnis. Nicht ich bete, er betet für mich. Nicht ich kämpfe, er kämpft für mich. Nicht ich liebe, er liebt mich. Und weil er mich liebt, liebe ich auch die anderen natürlich. Denn das, was mir widerfahren ist, das gebe ich weiter. Gnade. Die Gnade bringt mich in eine ganz andere Stellung, in ein ganz anderes Verhältnis. Gnade macht aus untauglichen Menschen nützliche Menschen, tugendhafte Menschen, Menschen, die ihr Leben richtig entfalten können, dann mit der Hilfe Gottes, so wie ein Kindlein. Wenn ein Kind geboren wird, kann gar nichts. Ist richtig dumm und richtig schlicht und einfach macht in Windeln, pinkelt in Windeln und so weiter, muss gewickelt werden. Also ein Baby, wenn ich dran denke, so ein Baby ist ein hilfloses Wesen, aber die Eltern geben Gnade, sie geben Liebe und dieses Kindlein wächst auf und dann wird es ein Mann. Eines Tages kann er anderen wieder dienen. Gnade macht aus Unfruchtbare fruchtbar. So, du hast jahrelang nichts gebracht, nichts zustande gebracht, aber jetzt kommt Gnade in deinem Leben und jetzt fängst du irgendwo in kleinen Schritten was Großes zu tun. Groß für Gott, nicht groß für die Menschen. Weißt du, nicht alles, was vor den Menschen groß ist, ist bei Gott groß. Bei Gott sind oft die Kleinigkeiten groß. Und Gott achtet auf die Kleinigkeiten, auf die Lappalien. So, Gnade ist ein Skandal, dass gerade so ein Zöllner, so ein Sünder gut wird, gerecht wird, nach Hause geht und Gott dankt mir, es sind meine Sünden vergeben. Und so ein Verbrecher, denk an den Schächer am Kreuz, so ein Verbrecher, der hängt am Kreuz, der kann nicht mal in die Kirche gehen und sich taufen lassen und Mitglied dort werden und was weiß ich, Zehnten bezahlen. Und all die irgendwo Gott noch dienen, irgendwas Großes tun für Gott. Nein, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war Gnade. Und du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Gnade ist einfach, wir kommen in den Himmel. Warum? Weil Jesus was getan hat, nicht wir. Und das muss verstehen, Jesus hat für mich gebüßt. Jesus hat für mich gelitten. Jesus hat für mich gekämpft. Jesus hat für mich gebeten. Nicht, was wir tun. Wir werden nicht gerettet, wenn ich mich anstrenge. Jetzt werde ich heilig leben. Verstehst du, ich bin noch nicht mal um die Ecke, habe ich schon die erste Sünde begangen. Ja, das geht so schnell. So schnell. Da bittet dich jemand um etwas und du tust nicht. Und dann ist es so, dann warst du ungerecht. Gnade ist ein Skandal für die Dämonen, für die Mächte dieser Welt. Weißt du, bei Gott zählen unsere Taten überhaupt nichts. Du kannst tun, so viel du willst. Das ist total unwichtig. Gott braucht sie nicht, um dich zu retten. Er rettet dich, so wie du bist. Und das Einzige, was du Gott bringen kannst, sind deine Sünden. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Verstehst du? Du kannst nur sagen, Gott, ich bin ein Lump. Aber das sagen wir nicht, weil wir uns einbilden, ich bin was Besseres. Ich bin kein Lump und kein Halunke. Verstehst du? Ich bin kein Weichei oder was auch immer ist. Unser Stolz ist das Hindernis für die Gnade. Unsere Einbildung, wir sind noch gut. Also an mir ist noch ein guter Kern. Also so schlecht war ich noch nie. So wie die anderen da draußen. Und wir sollten wirklich aufwachen und einfach uns nicht so gut fühlen. Je schlechter du dich fühlst, desto größer ist die Gnade Gottes. Die Bibel sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Also, das Einzige, wenn du die Gnade erleben wirst, möchtest, werde so schlecht, wie nur geht. Verstehst du? Mal, wenn du zum Heiland kommst, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Weißt du, du musst sagen, dass du ein Sünder bist und was für ein Sünder du bist. Was für ein schlimmer Sünder du bist. Ich bin der größte Sünder aller Zeiten. Und dann sagst du das dem Heiland. Und der Heiland sagt, ja, das verstehe ich. Gerade solche Menschen suche ich, die schlimm sind, die hart sind, die unbarmherzig sind, die lieblos sind, die verlogen sind, die stehlen, die was weiß ich, was sie alles machen. Solche Menschen will ich umwandeln. Denn die Guten kann der Herr Jesus nicht mehr umwandeln. Die Gesunden brauchen den Arzt, nicht nur die Kranken. Verstehen wir das? Wie Gnade wirkt? Es gibt eine vorlaufende Gnade, das will ich auch noch vorneweg sagen. Weißt du, manche erleben Gott auf wunderbare Art, ohne dass sie Christen sind. Und ich beobachte viele Menschen. Weißt du, die sind gute Menschen, brave Menschen und die erleben die Gnade Gottes. Die waren noch nie in einer Kirche. Die haben noch nie gebetet. Die wissen nicht mal, wie man Jesus buchstabiert. Aber die haben die Gnade Gottes irgendwie erlebt, dass sie beschützt worden sind, dass sie Engel gesehen haben, dass sie Gottes Stimme gehört haben, dass Gott bei ihnen irgendwie angeklopft hat. Und vor allem Kinder, weil Kinder sind unschuldig. Und die Kinder sehen ihre Engel. Das Angesicht ihrer Engel. Also du bist nicht bekehrt und so weiter. Aber bei Gott ist alles Ewigkeit. Und deshalb zeigt dir in seiner vorlaufenden Gnade bestimmte Wahrheiten. So, das Einzige, was du beitragen kannst für deine Erlösung, ist dein Sündenregister. Bring Gott deine Sünden, deine Schuld. Herr, da habe ich zu viel geschwätzt. Und was alle Sünde ist. Ich habe gegen Jesus rebelliert, Gott hat zu mir geredet, gelockt. Ich bin so oft eingeladen worden, in die Gemeinde Jesus anzunehmen, aber ich habe immer meinen Kopf geschüttelt und gesagt, nein, 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 nein. Die Gnade macht es möglich, und das ist meine Botschaft heute, damit du das Ziel erreichst. Johannes 1, Vers 17, die Gnade ist durch Jesus Christus erschienen, das Gesetz ist durch die Engel gegeben worden, aber die Gnade ist durch Jesus Christus, und damit fängt das Neue Testament an. Die Gnade wurde gegeben. Weißt du, so wie das Gesetz gegeben worden ist, so wird, aber die Gnade ist dann geworden. Die Gnade ist geworden. Die Gnade ist plötzlich geworden. Plötzlich wird etwas in dir, da wird es warm um dein Herz. Das Gesetz fordert und besteht darauf, verlangt von dir, es ist dir geboten, Mensch, das und das und jenes zu tun. Und wehe, du tust nicht. Aber die Gnade wird. Plötzlich, indem du in Jesu Hände fällst, arbeitet Gott als der Töpfer an deinem Gefäß und der Arbeit an deinem Leben. Das Gesetz macht einem Angst. Es belastet einen. Das schaffe ich nie. Ich habe schon alles versucht. Ich habe schon alles unternommen. Ich bin schon überall gewesen. Keiner konnte mir helfen. Das ist Gesetz. Und du versuchst mit Gesetz fertig zu werden, weil du die Forderung nicht erfüllen kannst. Du kannst dich anstrengen, Anti-Alkoholiker, Anti-Drogen, Typ zu sein, du kannst Anti, was weiß ich, alles sein. Das geht ein paar Wochen gut und dann fällst du wieder und strauchelst wieder. Wer kann selig werden? Weißt du, das muss von innen, diese Motivation, dieser Umbau muss von innen geschehen. Und das ist durch die Gnade. Die Gnade ist, was unser Leben verändert. Wer unter dem Gesetz lebt, ist ständig im Kampf, in der Not, seelischer Not, muss sich immer rechtfertigen. Also, ich streng mich an, ich tue das. Und ich muss immer wieder bekennen, muss mich rechtfertigen, muss mich entschuldigen, muss ständig büßen. Das habe ich schon wieder versagt. Bin wieder ausgerutscht, wieder einen Fehler gemacht. Das Gewissen sagt dir immer wieder, du hast nicht genug getan, hast nicht genug gebetet, nicht genug geglaubt. Und deshalb musst du jetzt leiden, das ist ja dein Übel. Wenn du unter einem schlechten Gewissen leidest, solltest du heute die Predigt zuhören noch und sagen, Herr, ich brauche Gnade, 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 Gnade und sonst gar nichts. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. So singen wir in einem Lied. Du brauchst Erbarmen. Weißt du, du bist unwürdig. Wir sind alle unwürdig. Wir sind alle durchgefallen bei Gott. Wir sind alle gestrauchelt. Wir sind alle elende Menschen, so wie der Apostel Paulus in Römer 7. Ich, elender Mensch. Das, was ich nicht will, das tue ich. Und das, was ich will, das tue ich nicht. So dieser im Widerspruch. Das ist im Gesetz zu leben. So, du lebst jetzt im Neuen Testament eigentlich. Und du solltest das Neue Testament begreifen. Und du musst das Alte Testament verlassen und nicht an diesem Alten Testament hängen. Das Alte Testament brauchst du, um das Neue zu verstehen. Viele Menschen, viele Christen sind nur im Kopf erlöst, aber nicht im Herzen. Man muss mit dem Herzen erlöst werden. Weißt du, mit dem Kopf verstehe ich alles. Mit dem Kopf weiß ich, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Mit dem Kopf weiß ich, was die Erlösung ist. Jesus Blut und Jesu Name. Mit dem Kopf weiß ich. Aber mit meinem Herzen. Du musst auch mit deinem Herzen verstehen. Du hast verstanden. Weißt du, du hast verstanden, in mir wohnt nichts Gutes. Du hast verstanden, niemand ist gut, außer Gott. Du hast verstanden, dass alle schlecht sind und dass sie allzumal Sünder sind und des Ruhmes mangeln, was sie bei Gott haben sollten. Du hast verstanden. Aber da kommst du immer noch nicht aus der Patsche raus. Die Gnade muss dich ergreifen. Plötzlich, oh Gott, sei mir armen Sünder gnädig. So wie dieser Zöllner. Die Gnade macht den Unterschied. Weißt du, plötzlich begreifst du, Halleluja, Jesus hat meine Sünden vergeben. Ich bin so froh in mir. Oder jetzt habe ich keine Verdammnis mehr. Jetzt kann mich niemand mehr anklagen. Mir sind meine Sünden vergeben. Und vielleicht musst du irgendwie mal einen Zettel machen und die Sünden da aufschreiben, die dem lieben Gott vortragen. Und ich bin froh, dass der Evangelist mir das gesagt hat, als ich Christ wurde. Schreib alle deine Sünden auf. Und denk mal über dein Leben nach. Und zuerst habe ich ihm geschrieben, Herr, sowieso, ich bin kein Sünder. Ich habe nicht große Dinge, ich habe vielleicht mal da ein bisschen was geklaut und dort was geholt und dort mich irgendwo bedient, aber ich bin nicht ein Sünder. Dann hat er mir ein neues Testament geschickt und unterstrichen da bei Matthäus gleich vorne an, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Haben Sie ein reines Herz? Und das hat nur diese Frage hergestellt, haben Sie ein reines Herz? Zuerst habe ich nachgedacht, na, habe ich ein reines Herz oder habe ich nicht? Also ich habe blöde Gedanken manchmal, sehr schlimme Gedanken manchmal. Manchmal hasse ich die Leute, die mir nicht so passen, die unsympathisch sind. Weißt du, und plötzlich ist so viel hochgekommen, was alles drin ist, wie schlimm ich bin. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben und habe mir zuerst mal ein dünnes Heftchen gekauft. Also wo nicht viel Blatt Papier ist. Ich dachte, ich bin ja kein Sünder, was soll ich da machen? Aber das Heft ist voll geworden. Ich muss mir ein dickeres Heft noch besorgen. Einfach aufgeschrieben, was alles so in meinem Leben war, was du denkst, was nicht richtig war. Was du hättest anders machen können. Und genau das ist deshalb ist das Alte Testament, dass du erkennst, was du nicht richtig machst. Und du machst gar nichts richtig eigentlich, wenn es drauf ankommt. Und so. Und dann weiß ich wie heute. Und dann schrieb ich, was soll ich jetzt machen? Ich habe schon zwei Hefte voll. Band 1 und Band 2. Und dann sagte, gehen Sie und bekennen Sie Jesus Christus, lesen Sie ihm laut vor, was das ist und tragen Sie ihm vor. Und dann stand ich da, ich habe extra, sonst habe ich nie, am meisten Rollkragenpulli getragen und sonst, aber dann habe ich eine Krawatte mir besorgt und dann stand ich dann in meinem Schlafzimmer und sagte, lieber Gott, heute spreche ich jetzt mit dir und ich möchte dir vortragen und meine Sünden, ich möchte meine Sünden dir bekennen und ich bitte, vergib mir alle meine Sünden. Das habe ich so oben als Überschrift, vergib mir alle meine Sünden und meine Sünden sind. Das und das und das und das und vorgelesen und vorgetragen. Und wir haben früher noch mit so Badezimmer gehabt, wo man geheizt hat, so im Ofen. Und dann habe ich das alles vorgetragen und gesagt, und jetzt heil und ich übergebe dir alles und in den Ofen und habe geguckt, dass es verbrennt, dass nichts übrig bleibt. Kein Blatt, keine Seite, denn nachher, wenn meine Mutter wieder heizt und ein Bad anmacht, verstehst du, da könnte noch ein Blatt rauskommen. Und wenn Menschen meine Sünden erfahren, was noch alles so ist in meinem Leben, das wollte ich auch nicht. Du, und dann sind meine Sünden im Rauch aufgegangen. Und das war so gut für mich. Und ich wusste, mir sind jetzt meine Sünden vergeben. Meine Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 1, Vers 9. Kapitel 1, Vers 9. So, wir müssen Sünden bekennen. Und das ist die Gnade. Und ich war so frei. Ich wusste gar nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe plötzlich die Menschen ganz anders gesehen. Ich habe die Gnade erlebt. Die Gnade ist bei mir geworden. Nicht nur, dass die Gnade gegeben worden ist, nein, plötzlich ist irgendwie, ich fühlte mich so leicht, ich hätte fliegen können, springen können, ich hätte allen erzählen können, bloß ich wusste nicht, wie man erzählt und wie man sagt, jetzt bin ich Christ geworden. Aber die Gnade habe ich, die Gnade ist geworden und die Gnade hat bei mir dann den Kick gegeben, diesen Unterschied gemacht in meinem Leben, keine Verdammnis mehr, jetzt kann dich niemand mehr anklagen, deine Sünden sind alle Gott bekannt. Gott weiß alle Sünden und die sind nach dem Rauch da hochgestiegen. Das war für mich ein Erlebnis, als es zum Kamin rausging, zum Himmel, zum lieben Gott. Weißt du, ich war naiv und einfältig, aber Gott schenkt dem Einfältigen Gnade. Und das war der Schlüssel für die Wende in meinem Leben, dass die Gnade in meinem Leben geworden ist. Und das schlechte Gewissen war vorbei und dann kam, weißt du, der nächste Schritt sagt, und dann schrieb mir der Evangelist, habe ich gesagt, das habe ich gemacht, ich habe Frieden, das hat funktioniert. Sagte, preis dem Herrn, hat er noch geschrieben. Ich wusste gar nicht, was das ist. Aber preis dem Herrn. Und jetzt, so gut Sie wieder irgendwas in Ordnung machen können, machen Sie die Dinge in Ordnung. Und dann hat er mir die Geschichte vom Zachäus aufgeschrieben zum Lesen. Ich sollte diese Geschichte lesen. Und wie der Zachäus wieder gut gemacht hat. Und dann fing so mein Leben sich zu bessern. Und ich habe nicht im Zwang getan, ich habe freiwillig getan. Was muss ich jetzt tun? Und dann kam die nächste Frage, was muss ich jetzt tun? Weil wenn die Gnade zu dir geworden ist, dann fragst du, was ist der nächste Schritt? Und man geht schrittweise voran. Und irgendwo habe ich erkannt, ich muss mich taufen lassen. Habe ich gedacht, aber wie macht man das? Ich habe noch nie eine Taufe gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Und soweit ich weiß, nur ein bisschen mit Wasser bespritzt zu werden. Aber das ist für mich keine Taufe gewesen. Ich will getauft werden. Und dann schrieb ich dem Evangelisten, können Sie mir sagen, wo ich biblisch getauft werden könnte? Dann sagte er, nee, ich mache für keine Kirche Reklame. Schauen Sie ins Telefonbuch und suchen Sie Gemeinden, so wie diese und diese und diese, und die taufen Erwachsene. Und ich habe gesagt, das will ich tun. Und im Telefonbuch geguckt, dann gleich die größte Anzeige genommen, die Baptistengemeinde in München, und habe mich angemeldet, ich möchte getauft werden, dann ging ich auch hin, dann haben sie geschrieben, dann und dann ist ein Taufgottesdienst, Sie können getauft werden, da war eine Jans-Team-Evangelisation. Das weiß ich noch wie heute, es waren so über 30 Täuflinge und ich habe mich angestellt, ja, Sie müssen zuerst mal das machen und das machen. Nein, habe ich gesagt, ich möchte getauft werden, macht nichts, auch wenn ich der Letzte bin. Und dann habe ich mich ohne welche Dinge getauft und dann war ich Christ. Dann ging es weiter, ich habe mit Gott einen Bund geschlossen, ich habe zuerst mal gelesen, was die Taufe ist nach der Bibel, ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Die Gnade ist geworden und so ging es weiter. Dann habe ich ein Bedürfnis gehabt, ich möchte mehr Power, mehr Kraft vom Heiligen Geist. Die Gnade, die wächst, so wie ein Samenkorn, das in die Erde geworfen wird, das geht auf und es entwickelt sich, Stück für Stück. Dann bin ich von manchen Sachen befreit worden. Der erzählt, der Prediger, er hätte Schlafkrankheit gehabt. Schlafkrankheit. Also immer wieder ist er eingeschlafen und immer wieder im Gottesdienst, er konnte noch so interessant sein, ist er eingeschlafen. Wenn er im Kino war, ist er nicht eingeschlafen, aber im Gottesdienst ist er eingeschlafen. Und ich habe gesagt, bei mir ist genau das Gleiche, verstehst du? Und deshalb muss man in die Predigt gehen und Gottes Wort hören. Und da sagt man plötzlich, tut, bei mir ist genau das Gleiche. Und da musst du niemand sagen, verstehst du? Aber du sagst, bei mir ist das Gleiche. Und dann habe ich gehorcht, genau gut aufgepasst, was hat er gemacht mit dieser Schlafkrankheit. Und dann hat er irgendwelche okkulte Sünden, okkulte Praktiken gemacht. Und das hat dem hat den Teufel in sein Leben hineingelassen, die Tür dafür geöffnet. Und als er diese okkulten Sünden bekannt hat, ist er frei geworden und die Schlafkrankheit war vorbei. Da habe ich gedacht, welche okkulten Sünden könnte ich haben? Die einzige, was mir bewusst war, wie spricht man Warzen ab? Das habe ich irgendwo gelesen, probiert und es hat funktioniert. Und das war das Einzige, was ich als okkult gesehen habe. Und dann bin ich zu einem Seelsorger gegangen und habe gesagt, du, Entschuldigung, ich muss dir was bekennen. Okkulte Sünden muss man öffentlich bekennen, also irgendjemand bekennen. Ich habe das und das getan, dann sagt er im Namen Jesu, sollst du Frieden haben, die sind deine Sünden vergeben. Da nicht ganz groß Hände aufgelegt, durchgeschüttelt und irgendwas gesagt. Und ich wusste nur, die Vergebung ist da. Und plötzlich merke ich, Mensch, da kann noch so langweilig predigen, ich schlafe nicht mehr ein. Verstehst du, ich bin hellwach. Und dann habe ich einen Unterschied gemerkt. Dann bin ich, wenn ich in Kinos war, ich habe gerne Filme angeguckt und Kinos, Fernsehen gab es bei uns noch nicht so viel zu der Zeit. Und da schlafe ich im Kino ein. Vorher bin ich nicht eingeschlafen, selbst wenn es noch so voller Action war. Und da schlafe ich ein und plötzlich merkte ich, das sind zwei Mächte, die um meine Seele ringen und kämpfen. Die Gnade ist geworden. Die Gnade ist geworden. So, du hast plötzlich verstanden und du plötzlich begreifst, du bist plötzlich anders und du wirst ein Original. Durch die Gnade wirst du ein Original, da ist keine Verdammnis mehr in dir. Du wirst echt und wahrhaftig, du suchst die Wahrheit und du merkst plötzlich, ich bin was Besonderes. Du, als ich die Gnade erlebt, als die Gnade in mein Leben hineinkam, merkte ich, Mensch, du bist etwas Einmaliges. Ich habe gedacht, ich werde ein Heiliger. Weißt du, und das ist auch natürlich der Steiger der Teufel. Ja, du bist wirklich was Besonderes. Und du bist besser wie die anderen. Die anderen kapieren es nicht, begreifen nicht. Und dann musste mich Gott auch wieder runterholen. Die Gnade arbeitet an einem. Ganz toll. Die Gnade ist erschienen. Und durch die Gnade ist es möglich. Weißt du, dass du plötzlich weißt, ich bin ein Kind Gottes, ist egal jetzt, was die Leute sagen, was ich nicht bin und so weiter. Gott hat uns berufen zu was Besonderem, Königen und Priestern, was zu überwindern. Und das ist die Gnade, die wirksam wurde. Und ich ermutige dich, öffne dich mehr der Gnade Gottes. Weißt du, du kannst kämpfen, so viel du willst, du wirst kein Überwinder, aber wenn die Gnade da hinten von hinten pusht und nachschiebt, du merkst plötzlich, da hilft mir irgendjemand, ist da, der steht mir bei. Ich bin nicht allein in diesem, auf diesem Schlachtfeld. Wer unter der Gnade ist, der ist keine Nummer mehr. Oder wie alle anderen, der ist was Besonderes. Der Herr liebt mich, der Herr versteht mich, der Herr kümmert sich um mich. Plötzlich bin ich in seiner Hand. Wer die Gnade hat, der kommt sich irgendwie anders vor. Und das war das, was ich erlebt habe als junger Christ. Und das erlebe ich permanent heute immer noch. Ich bin immer noch was Besonderes. Ich bilde mir nichts ein, dass ich besser bin wie die anderen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht besser, auch als Prediger, auch als Diener Gottes. Verstehst du? Ich kann noch so viel Bibel gelesen haben und so viel gepredigt haben und so viele Menschen zu Christus geführt haben. Ich bin nicht besser wie alle anderen Menschen. Ich lebe auch von der Gnade Gottes. Das muss man verstehen. Auch der Superstar, was weiß ich vorher, auch immer der fromme, der Gläubige, der lebt von der Gnade Gottes. Paulus musste lernen, von der Gnade Gottes zu leben. Was er war, war allein aus Gnaden. Wer die Gnade begriffen hat, der lebt anders, der lebt nach dem Gesetz der Liebe, der Barmherzigkeit. Weißt du, der steht unter anderem Stern, unter anderer Bestimmung. Wer die Gnade hat, der weiß, ich bin von Gott erwählt, Gott liebt mich und Gott steht hinter mir. Ich bin Gott, von Gott gewollt und mein Leben wird von Gottes Hand geplant und alles, was in meinem Leben passiert, ist Gnade, ist von Gott zugelassen, von Gott genehmigt. Von Gott bestätigt unter Umständen manchmal sogar, dass ich weiß, das ist es, den Weg gehst. In Epheser 1, Vers 4, weißt du, da zeigt der Herr, dass wir, und das hat er mir gezeigt, Johannes, du bist erwählt, nicht erst seit gestern, seitdem du Christ bist oder getauft worden bist. Nein, du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Du hast noch keinen Teufel gegeben und keine Sünde gegeben, kein Adam und keine Eva. Ich bin erwählt worden vor Grundlegung der Welt. Weißt du, als Mensch hat man so viele Verletzungen. Und ich habe auch einige, eine ganze Menge sogar gehabt, nicht nur einige, dass ich verletzt worden bin, abgelehnt worden bin oder andere seelische Defekte gehabt habe. Einfach Ablehnung ist etwas, was jedem Menschen begegnet. Und das sind Verletzungen, die irgendwo im Kindergarten von Mutter und Vater vielleicht bekommen und so weiter. Du bist nichts und du bringst keine guten Noten nach Hause. Und das alles ist so wie ein Stich. Ich muss mich anstrengen. Weißt du, wir werden erzogen von Kindheit an, streng dich an, schreib gute Noten, dann bist du was. Verstehst du, aber bei Gott, Gott liebt dich, wenn du durchfällst, wenn du versagst, wenn du nichts bringst. Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt, ausersehen, ausgesucht und so weiter und bestimmt. Und das ist alles die Liebe, aus der Liebe sind wir bestimmt. Römer 5, Vers 8, da heißt es, Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und zwar elende Sünder, schlechte Menschen. Jesus starb für uns, als wir Teufelskinder waren. Da starb er für uns, hat er uns freigekauft. Und weißt du, auch dieses ganze vorhergehende Leben, alles, was wir gewesen sind, plötzlich interessiert die Gnade nicht mehr. Uns ist Vergebung widerfahren. Und weißt du, du musst nicht alles bekennen. Ich habe das gemacht. Aber als Jesus hier die Ehebrecher und andere Sünder hat, denen er die Sünden vergibt, die sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Da hat er nicht eine große Beichte erwartet. Aber du brauchst vielleicht seelisch, um Zeugnis zu haben, du, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und ich habe meine Sünden bekannt und so wie sie in der Schrift steht, wie die Bibel verlangt, und habe getan und ich hoffe es, dass es so wird. Und dann erfährst du, das hättest du alles sparen können. Hättest nur sagen können, Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Dann sind dir alle Sünden vergeben, die du getan hast, die du gerade tust und die du noch tun wirst. Kannst du es vorstellen? Zu viel. Jesus hat gesagt am Kreuz, als er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist der ganzen Menschheit die Sünden vergeben worden, denn die Menschheit weiß nicht, was sie tut. Das ist Gnade. Dir sind deine Sünden vergeben. Weißt du, gute Eltern lieben ihre Kinder, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie fallen, auch wenn sie dreckig werden, auch wenn sie in die Jauchegrube fällt, egal was es ist, verstehst du, die bleiben ihre Kinder und die werden gewaschen, geputzt, wieder parfümiert, eingeölt und dann geht's wieder weiter. So, das ist Gnade. Weißt du, der Mensch, wenn du nur irgendwo Nummer bist, weißt du, dann bist du abgeschrieben, können Sie gehen, bitte, mit Ihnen will ich nichts zu tun haben. Aber das Kind wird angenommen, wird geliebt, bis zum Schluss. So, oh Gott, du bist Kind Gottes bis zum Schluss. Und weißt du, wann das Schluss ist? Bis du im Himmel ankommst. Darum darfst du nicht diese kranke Gesellschaft als deinen Maßstab nehmen. Gnade ist etwas anders. Die Welt versteht die Gnade nicht und kann auch nicht erklären. Und der Welt kann man auch die Gnade nicht erklären. Wenn ich sage, mir ist Gnade und Erbarmen widerfahren, wie bitte? Ja, die verstehen das nicht. Jesus hat für mich alles bezahlt. Ich muss für meine Sünden nicht mehr büßen. Ich lebe jetzt Vollpension. Ja, weißt du, was das ist? All inklusiv. Verstehst du? Da ist alles schon bezahlt. Ich muss nur kommen und mich bedienen. Ich lebe jetzt Vollpension. In der Erlösung ist alles perfekt. Ist Gnade. So viele Leute leben nur auf Sparflamme. Du solltest aufhören, auf Sparflamme zu leben. Du bist begnadigt und du sollst als Begnadigter weiterleben und nicht mehr sündigen. Du hast Amnestie erfahren. Du hast Asyl bekommen. Du solltest jetzt weiterleben als einem, dem alles vergeben ist und alles vorbei ist. Du musst auch nicht mehr dran denken, ach, früher war das so. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst, du solltest vergessen deine Vergangenheit. Einen Haken machen, ad acta legen, es ist vorbei. Das war ich einmal. Aber das bin ich nicht mehr. Weißt du, über mein Leben ist dann ein zerstörter Text. Wir lesen manchmal in den Chronikbüchern von den verschiedenen Königen und Stämmen und so weiter. Und dann heißt es irgendwo, in den Königenbüchern, da heißt es, und Judah tat das und das und das, ganz schlimme Sachen. Und plötzlich ist es irgendwie zerstört und dann geht die Geschichte wieder weiter. Und in der Bibel steht zerstörter Text. Die Bibelforscher haben dann einfach entdeckt, ein zerstörter Text, da ist vielleicht ein Buchwurm gewesen oder vielleicht die Säure rübergekommen oder irgendetwas hat diesen Text zerstört. Und in deinem Leben, wenn du Gnade erlebt hast, gibt es zerstörte Texte. Das kann kein Mensch mehr finden, kein Mensch mehr zusammen Dinge schustern und zusammenziehen. Du hast das getan, ja, aber da ist irgendwas passiert und das ist Gnade dazwischen gekommen. Deine Erlösung ist so perfekt, du musst jetzt nur noch die Gnade ausleben, einfach ja nicht mehr die gleichen Fehler machen, die du gemacht hast. Und du weißt, das war falsch, was ich gemacht habe und der Urfehler unseres Lebens als menschliches Leben ist, Jesus abzulehnen. Das ist die Ursünde. Jesus abzulehnen. Rebellion gegen Gott. Aber das wirst du ja nicht machen, dass du Jesus ablehnst. Gott ablehnst. Du liebst ja. Du willst ja zu Gott kommen. Aber dazwischen machst du sehr viele Fehler, sehr dumme Fehler manchmal. Aber die sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Lies nicht mehr das Gleiche, die Bücher, die du früher gelesen hast, oder tu nicht die Arbeit, die du früher gemacht hast, oder Dinge, die nicht gottgefällig waren, wo du dich versündigt hast, wo du gegen Gott rebelliert hast. Löse dich von den Irrlehren, die dich verführt haben. Trenn dich von ihnen. Weißt du, du solltest aufhören, mit Gott gegen Gott zu murren und meckern. Warum hast du das zugelassen? Alles, was in deinem Leben passiert, ist Gnade. Auch wenn du das nicht verstehst. Warum muss ich leiden? Warum bin ich krank? Warum bin ich operiert worden? Warum verstehe ich dies und jenes nicht? Vergiss es. Das ist Gnade. Gott arbeitet in Liebe an dir und Gott testet. Rebellierst du dagegen? Protestierst du dagegen? Lehnst du gegen Gott auf? Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Wir wären gerne dort geblieben wieder. Verstehst du? Die wollen wieder zurück. Da, wo Gott mit 10 Plagen rausgeführt hat, da wollen sie wieder zurück. Rebellion ist also Ablehnung Jesu Christi. Lukas 10, Vers 16. Wer auf euch hört, der wird auch auf mich. Und wer auf euch ablehnt, der lehnt auch mich ab. Wer mich ablehnt, der lehnt auch Gott ab und den er gesandt hat, Jesus Christus also. Die Ablehnung Jesu ist die Hauptsünde. Vergiss. Und du bekommst Gnade, wenn du sagst, Gott, ich liebe dich, ich folge dir nach, ich nehme dich ernst, ich will zu dir. Die Entscheidung, du hast irgendwo eine Entscheidung getroffen, da musst du nicht ganz groß die Hand hochheben. Das kannst du irgendwo in der Ecke tun und sagst, ja, Amen, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ich kenne so viele Christen, die sind nicht nach vorne gekommen zum Altar, wo das Gebet des Sünders nachgesprochen. Weißt du, wir denken, wir müssen, so wie die Evangelisten das seit 150 Jahren machen, einfach uns bekehren. Nein, man bekehrt sich im Bett. Man bekehrt sich auf der Straßenbahn. Man bekehrt sich irgendwo im Wald. Man geht und sagt, oh Gott, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Vergib mir. Und schon ist was passiert. Jesus, hilf mir. So. Jesus liebt uns und wir sind unter der Gnade. Im Neuen Testament, wir sind unter der Gnade. Die Gnade wird mehr und mehr unser Leben übernehmen. So, als wenn du schwimmen lernst. Du musst nur lernen, zu paddeln, nicht übers Wasser zu halten. Verstehst du? Das ist alles. Und richtig atmen und nicht aufgeregt sein. Viele Menschen sind aufgeregt, deshalb gehen sie auch unter. Die machen viel zu viel. Verstehst du? Und dann schlucken sie Wasser. Lerne richtig an zu schwimmen. Und manchmal schmeißt uns der Herr ins Wasser, ins kalte Wasser und sagt so, jetzt gucken wir mal. Und da fängst an, dich richtig zu halten und bekommst Gleichgewicht und beginnst, wird das Wasser anfangen, dich zu tragen. Petrus hat Gnade bekommen, ihr Lieben. Weißt du, Petrus hat den Herrn Jesus verleugnet, als er sagte, ich kenne den Menschen nicht. Und Jesus wollte nicht wissen, was er getan hat, wie oft er das getan hat und wie er das getan hat. Das hat der Herr alles gewusst. Er hat sogar gewusst, dass er ihn verleugnen und verraten wird. Aber Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und das ist, was die Gnade will. Liebe Jesus. Die Gnade will, dass du Jesus liebst, dass du dich zu Jesus stellst, dass du Jesus bekennst. Und mehr will die Gnade nicht. Weißt du, vorher hat er sich von Jesus distanziert. Ich kenne ihn nicht. Wovon redest du denn? Ich kenne diesen Menschen nicht. Aber jetzt erstelle ich, Jesus, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe. Und dann weint er sogar noch aus Liebe. Unsere Heiligkeit hängt allein von unserer Beziehung zu Jesus ab. Nicht von unseren Werken. Dass ich faste, dass ich so und so viel, so lange bete. Nein, unsere Stellung zu Jesus, davon hängt unsere Heiligkeit, unsere Seligkeit ab. Wer sich Jesus nennt, zu Jesus kommt und Jesus bekennt vor den Menschen, der wird ein Kind Gottes. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Bekenne Jesus, leb Jesus aus. Sag Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Vielleicht ist das Gebet, das du jetzt die nächsten 3 Wochen beten solltest. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Du kannst nicht viel sagen, du weißt gar nicht, wie du lieben solltest. Du weißt so vieles nicht. So, halt zu Jesus. Und das ist deine Existenzbasis. Jesus, ich liebe dich. Liebst du mich? Die Gnade erwartet nur eines, dass du Jesus liebst, mehr nicht. Nicht, dass du etwas tust. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist das erste Gebot. Und wenn du dieses Gebot erfüllst, erfüllst du auch alle anderen Gebote. Dann werden für dich die anderen Gebote kein Problem werden. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebst du Jesus? Und genau das ist, was der Teufel möchte. Der Teufel möchte dich aus der Beziehung zu Jesus wegbringen. Dass du irgendwas machst, was nicht mehr Jesus meint. Dass du Jesus nochmals kreuzigst. Verstehst du? Du wirst nicht so dumm, dass du dich ans Kreuz nageln lässt. Aber manche tun das wirklich im Geiste. Die kreuzigen Jesus noch einmal. Und die lassen sich nochmals taufen und nochmals taufen und nochmals taufen und abermals taufen. Und anstatt, dass sie kapieren und begreifen, ich lebe aus der Gnade. Ich bin einmal getauft, das reicht für den Rest meines Lebens. Jetzt muss ich in der Heiligung leben, einfach in der Beziehung zu Jesus. Der Teufel möchte, dass du von Jesus weggehst und irgendetwas tust, was Jesus beleidigt womöglich und nicht mehr die Gegenwart Gottes in deinem Leben vorhanden ist. Deshalb lass zwischen dir und deinem Gott nichts dazwischen kommen. Darauf kommt es an. Und das ist, was Gnade ist. Du bleibst in der Gnade, egal was ist. Weißt du, wenn du von Jesus weggehst, hast du die Gnade verloren. In Galater Kapitel 5, Vers 4 bis 9, eine lange Bibelstelle, du solltest zu Hause durchlesen und durcharbeiten. Wir haben auch eine Bibelschule, dort ist auch das Material über Galater Kapitel 5, über Gesetz und Gnade. Da heißt es, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Weißt, sobald du Judaist bist, Katholik wirst und, was weiß ich, religiös wirst, bestimmte Riten tust oder Weihrauch, Kerzen anzünden, all diesen ganzen Klimbim, weißt du, du denkst, damit werde ich Gott zu Gott kommen. Nein, du erlebst Gott nur durch die Gnade und nicht durch die Beschneidung und irgendwelche Rituale. Du erlebst Gott nur allein aus Gnaden. Und Paulus sagt den Galatern, ihr habt so gut angefangen, und jetzt versucht ihr, durch das Gesetz selig zu werden. Und das geht nicht. Entweder Gesetz oder Gnade. Zwei Kräfte. Gesetz oder die Gnade. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Die Liebe, Jesus, ich liebe dich. Das ist die erste Liebe. Nicht, dass du, ob du Menschen liebst. Das ist erst zweitrangig. Deine Nächsten erst das zweite Gebot. Das erste Gebot ist, du sollst Gott mit allem, was in dir ist, lieben. Und ihr liefet so gut, sagt Paulus in Galatern hier. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Und solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat, also von Jesus, sondern ein wenig durch Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Geschwister, und ich möchte hier einfach ein paar Wahrheiten sagen. Weißt, etwas noch vom alten Leben, dass du das noch denkst, das ist ja doch gut, verstehst du? Kerzen anzünden, nichts gegen Kerzen. Weihrauch, nichts gegen Weihrauch, verstehst du? Oder irgendwelche Glockenklang und was weißt du, sonst irgendwelchen Klimbim oder irgendwelche Rituale. Ich habe nichts dagegen. Aber weißt du, wenn etwas noch da ist und denkt, damit gefalle ich Gott. Du gefällst Gott nur, wenn du Jesus annimmst. Und mit Jesus lebst, Jesus liebst und sonst gar nichts. Nicht, wenn du Kassetten hörst oder CDs hörst und dann tanzt und jubelst und jauchst. Nein, wir werden nicht durch Jubeln und Jauchzen gerettet, sondern allein aus Gnaden. Und nicht durch irgendwelche Gebete und Proklamationen, allein durch Gnaden. So ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Judaismus, ein wenig Katholizismus, ein wenig Materialismus, ein wenig Egoismus oder welche Ismen auch noch. Verstehst du, ein bisschen Geistlosigkeit und so weiter. Das reicht aus, dass wir wieder zurückfallen. Dass wir wieder zurückgehen und denken, na, lass uns Ägypten wieder angucken, wie geht es dort weiter. Und ich habe eines festgestellt, ein wenig Alkohol zum Beispiel. Weißt du, ein Ex-Alkoholiker, und wenn der nur eine Praline bekommt oder Fondue mit Alkohol, der fällt er wieder zurück. Weißt du, nur eine Kleinigkeit, der kann wochenlang, monatelang, ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt, der war sogar Missionar. Und dann, weißt du, die Leute haben sich nicht gedacht, und die Anti-Alkoholiker oder ehemalige Alkoholiker, sie sollten wissen, der Alkohol total meiden. Ein Tropfen Alkohol versaut mein Leben. Ein wenig Sauerteig versaut mein Leben. So, und da haben sie Fondue gemacht. Die ganze Gemeinde irgendwie so bei Geschwistern im Hauskreis, Käsefondue mit Alkohol, und die haben die genommen. Und was ist passiert? Der sagt, ich muss schnell weg. Und ist weggegangen, hat in der Tankstelle Alkohol gesoffen, mit Alkoholvergiftung ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wir haben überall gesucht, wo ist unser Bruder geblieben. Es sah aus, als er von der Erdboden verschwunden wäre. Und die Christen haben sich nichts gedacht. Deshalb, wir machen grundsätzlich, weißt du, wir geben keinen Anstoß, wenn wir Abendmahl geben. Nicht einmal beim Abendmahl geben wir Wein. Damit aus Liebe die ehemaligen Alkoholiker nicht in Versuchung, in Anfechtung fallen. Ein Tropfen genügt schon. Du glaubst gar nicht, der Teufel ist ein Spitzbub. Das Böse ist eine Macht. Verstehst du, ein wenig Sauerteig. Egal was es ist, ob es Judaismus, Katholizismus ist, Materialismus ist oder egal was, bringt uns zurück. Die Gnade ist radikal. Wenn du die Gnade erlebt hast, bleib in der Gnade. Und sag, ich rühre dich nichts an. Weißt du, die Gnade gibt alles und die Gnade verlangt alles. Wer die Gnade hat, der hat was Spezielles, was Besonderes, der ist nicht mehr so wie früher und der meidet die Sachen. Er sagt, ich nehme das nicht an. Wer die Gnade hat, der lebt unter Ausnahme, in Ausnahmezustand. Ja, der lebt in Ausnahmezustand. Das ist einfach, das mache ich nicht mehr. Ich mache einen großen Bogen um die Sache. Und gestern habe ich gesagt, weißt du, du kommst an einem Löwen leichter vorbei als an einem bösen Menschen. Deshalb meine bestimmte Sachen. Ein wenig Sauerteig. ein wenig Religion wissen. Wer die Gnade erlebt hat, der ist beispiellos, sein Leben ist total anderer Art, der ist nicht mehr Bettler, streckt nicht immer ständig die Hand und sagt, könnten Sie mir helfen? Der ist kein Schwächling mehr, kein Jammerlappen, der jammert nicht mehr. Oh, Geschwister, das ist das so und so. Weißt du, wir beten, wir singen Psalmen, wir jubilieren. Wenn wir Probleme haben, wir sollten positiv sein und einfach Gott anbeten und jauchzen und jubeln und den Herrn preisen. Deshalb, wenn du von Gott was haben willst, du musst dich von deinen Klageweiber trennen und deinen Klagegeister. Nicht nur Plagegeister, sondern auch Klagegeister. Und erst dann lebst du in einer ganz anderen Dimension. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst? Und dann rappst du. Gnade. Weißt du, was Gnade ist? Ich habe darüber nachgedacht, mir viele Gedanken gemacht in meinem Leben schon über die Gnade. Weißt du, wenn du die Gnade hast, dann bist du bei Gott ein Privatpatient. Du wirst extra behandelt, auf eine bessere Behandlung bekommst du, du bist ein extra Patient, du wirst besser versorgt, wer die Gnade hat. Mit dem beschäftigt sich Gott viel intensiver. Denk an den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kam nach Hause, Papa, ich möchte nur den Tagelöhner sein, ich will nicht viel. Weißt du, der Vater hat ihn angenommen. Wer die Gnade bekommt, der wird wieder in seine Position hineingehieft und hineingesetzt. Er hat plötzlich eine ganz andere Sicht. Plötzlich kommt der Vater mit dem Ring, mit neuen Klamotten, mit dem fetten Ochsen, mit dem Mussi, verstehst du, und mit allem drum und dran. Der Vater kommt und plötzlich, ja, ich wollte Tagelöhner werden. Nein, jetzt, du bist mein Sohn. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viele. Deshalb, schäm dich nicht an deinen Sünden. Paulus sagt dreimal, ich bin ein großer Sünder. Immer wieder, auch obwohl er bekehrt ist. Ich war einst, aber jetzt habe ich Gnade gefunden. Wir waren alle zumal Sünder und sind einfach nur begnadigt. Das Evangelium ist Gnade. Wer an das Evangelium glaubt und hört und das Evangelium annimmt, der lebt unter der Barmherzigkeit Gottes. Der weiß, also was ich bin, bin ich allein aus Gnade. Die Verheißungen Gottes erfüllen sich an mir. Der Segen Gottes wird wahr in meinem Leben. Ich lebe unter der Gnade. Und ich muss jetzt nichts leisten. Und das ist so schön, mit Gott zu leben. Toll, das muss man lernen. Weißt du, das ist, ja, du wirst getragen, wie auf Adlers Flügel. Haben die Leute früher gesagt. Du sitzt im Flugzeug und du überspringst Kontinente, Länder. Nur weil Gott es dir vergeben hat, kannst du dann plötzlich auch anderen vergeben. Weißt du, die Gnade hat Resultate, bringt Resultate. Weißt du, so viele Leute möchten Gnade haben, aber die sind selber nicht gnädig. Weißt du, Gott will dir gnädig sein, aber gleich um die Ecke wirst du getestet. Bist du gnädig? Du willst Gnade haben. Bist du gnädig? Weißt du, Gott vergibt nur, wenn wir vergeben. Vergib unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Da fängt die Gnade an zu greifen. Weil mich Gott liebt, deshalb kann ich auch andere Menschen lieben. Und ich muss zuerst die Liebe Gottes erleben, sonst ist meine Liebe Humanismus. Ich muss zuerst die Liebe erfahren, die Vergebung erleben und dann kann ich erst anderen vergeben. Sonst ist es Zwang. Ich muss mich zwingen, dieser bösen Hexe zu vergeben. Verstehst du? Ich muss mich zwingen, diesem bösen Mann zu vergeben, diesem Mörder, Knaben, Kinderschänder und sowas, weiß ich. Ich muss vergeben. Aber wenn du die Vergebung hast, kannst du allen vergeben, auch den Kinderschändern. Weißt du, so viele Leute haben einen Knacks in ihrem Leben, vergewaltigt und wie auch immer verführen, verdorben und die werden seelisch nicht fertig. Aber wenn du die Gnade erlebt hast, du kannst über deinen Schatten springen. Nur ein Geliebter kann lieben und wieder lieben. Deshalb, zuerst musst du in Liebe Gottes verfallen. Weil Gott dich zart behandelt und liebevoll behandelt und gütig zu dir ist, da fängst du andere auch zart, liebevoll und gütig zu behandeln. Das ist also nur eine Reaktion. Aber du kannst nicht andere Leute liebevoll behandeln, wenn du das selber nicht erlebst. Dir muss es zuerst gegeben werden, dann kannst du es weitergeben. Die Barmherzigkeit. Amazing Grace. Wunderbares Lied. Verstehst du, wir sind nicht wert der Gnade Gottes. Aber weil Gott zu uns gut ist, können wir auch zu anderen gut sein. Weil Gott mich versteht, kann ich auch andere verstehen. Das ist die Gnade. Weil Jesus für mich betet, kann ich auch für andere beten. Dann bin ich auch ein hoher Priester, ohne dass ich in einem Tempel stehen muss irgendwo. Wem Gott dient und gedient hat, der kann auch erst anderen Menschen dienen. Weißt du, alles andere ist nur Stress. Gott muss uns zuerst begegnen und uns zuerst dienen. Nur weil Gott uns segnet und uns gesegnet hat, können wir es anderen segnen. So ein Mensch, der nicht gesegnet ist, kann andere nicht segnen. Ein Mensch, der nicht von Gott berührt wurde, kann nicht andere Menschen berühren. Wir müssen zuerst mal die Hand Gottes erleben und ergreifen. So erst dann, wenn wir die Gnade erfasst haben, erst in der Hand Gottes sind, können wir weitergehen, weil Gott sich zu mir zugewandt hat, mich nett angeguckt hat, mich verstanden hat, kann ich mich zu anderen Menschen positiv hinwenden und sagen, da komm her, ja, Gott ist gut. Aber sonst, alles andere, wenn wir sagen, Gott ist gut, oder dass wir die Güte Gottes erlebt zu haben, ist nur eine Phrase. Nur frommer Spruch, das bringt nichts. Ist nur ein Lippenbekenntnis. Es muss ein Bekenntnis des Herzens sein. Gott ist gut, Gott ist wunderbar. Ich habe es erlebt, zu mir ist es. Und das ist, wie wir zeugenhaft leben. Die Gnade macht es möglich, das ist mein Thema. Damit ich das Empfangene weitergebe. Nicht für mich gebrauche, ich kann das nicht gebrauchen. Weißt du, ich brauche wieder frische, neue Gnaden, neue Barmherzigkeit. Und deshalb muss ich Platz machen für das andere, deshalb gebe ich weiter. Fang an, deine Gnade, die du erlebt hast, die Gott dir gegeben hat, diese Erbarmen, dass dir widerfahren ist, gleich dem Nächsten um die Ecke geben. Klopf auf die Schulter und sag, preis dem Herrn, Gott liebt dich. Verstehst du? Mach das. Zu deiner Mutter, deinem Vater, deinem Sohn, deiner Tochter, wem auch immer, Mann oder Frau, sag du, Gott liebt dich, Gott ist wunderbar. Und schon allein dieses Bekenntnis, was du gibst, weil dein Herz so voll ist, weil du die Menschen segnest, für die Menschen betest, plötzlich erlebst du die Gnade wieder, so Feedback. Denn wir erleben die Gnade Gottes nicht in uns, sondern indem wir weitergeben. Segne und du wirst gesegnet werden. Stärke und du wirst gestärkt. Motiviere andere und du wirst motiviert. Liebe und du wirst geliebt werden. Zuerst müssen wir die Gnade empfangen und dann können wir erst die Gnade Gottes weitergeben. Es ist so gut in der Gegenwart Gottes. Und das erste große Erlebnis, was ich machte nach der Vergebung der Sünde, ich hätte alle Menschen umarmen können. Oh, ich habe die Bäume gesehen, ganz anders. Und da habe ich die Menschen gesehen, die sind alles anders. Weißt du, zuerst habe ich gedacht, die hässlichen Menschen und was weiß ich was, die mag ich nicht und den kann ich nicht ausstehen. Und gerade die ich nicht ausstehen konnte, die waren mir plötzlich die Sympathischen. Die Kollegen, verstehst du, die mich so getriezt haben. Die konnte ich plötzlich nett, denen konnte ich gute Worte sagen oder irgendwas Nettes tun oder behilflich sein. Weißt du, zuerst müssen wir die Gnade empfangen und das wird dann sichtbar an unserem Leben. Das sind die Früchte dann nachher. Plötzlich kannst du lieben, Frieden stiften, Gutes tun. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 1. Gott hat sich über mich erbarmt, sagt der Apostel Paulus. Gott hat sich über mich erbarmt. Gnade ist geworden und mir diesen Dienst übertragen und darum verliere ich nicht den Mut. Gott hat sich über mir erbarmt. Weißt du, du kannst nur dann durchhalten, wenn du weißt, Gott hat sich über mein Leben erbarmt und darum verlierst du auch nicht den Mut. Wer die Gnade empfangen hat, der wird nie mutlos. Der weiß also, die Gnade holt mich immer wieder raus. Irgendwie wird die Gnade funktionieren und eingreifen. Wenn einer nicht sofort begreift, weißt, plötzlich verstehst du den Menschen, du, ich habe es auch nicht sofort begriffen. Bei mir hat es auch nicht gleich gezündet. Bin auch nicht gleich perfekt geworden. Du wirst nicht mutlos, wenn einer nicht sofort reagiert. Oh, du redest nochmals und nochmals und nochmals. Weißt du, die Gnade, die wirkt weiter. Auch wenn einer nicht sofort mitmacht und sich querstellt und wenn nicht sofort passiert und kein Wunder gleich da ist. Du machst weiter, das ist die Gnade. Nicht aufzugeben. Überleg einmal, wie viel Gnade Saul von Tarsus gebraucht hat, bis er Jesus gefunden hat. Der Herr Jesus suchte ihn, ist ihm nachgegangen, hat ihm nachgestellt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Paulus sagt, weil ich selbst so viel Gnade bekommen habe, deshalb werde ich nicht mutlos. Weil ich selbst so viel Gnade erlebt habe. Und dann wird er nicht mutlos mit den trägen Korinther, verstehst du, muss ich euch immer wieder gleich schreiben. Das schreibt er, wir haben ja nur 2 drin, aber der hat wahrscheinlich 4 und 5 Briefe geschrieben an die Korinther. Verstehst du, weil ein paar sind auch verloren gegangen. Ich gebe euch nicht auf, ihr Galater. Ich gebe euch nicht auf, ihr Unverständigen. Ich gebe euch nicht auf, ihr Unmündigen. Weil er wusste, was ihm widerfahren ist. Weil er Gnade bekommen hat, bist du plötzlich gnädig auch mit anderen Menschen. Und großzügig. Und die Gnade ist es, was uns hilft, die Schwachen zu tragen. Du wirst nicht mutlos, wenn immer wieder der steht auf. Und dann sage ich, na, steh mal bitte auf. Gott ist so gut. Gib dir nicht auf. Vertraue der Gnade Gottes. Nur der, der selbst Gnade erlebt hat, kann auch anderen Menschen richtig dienen. Sonst ist er Egoist, ist hartherzig. Wenn einer die Gnade selbst nicht erlebt hat, der geht nur mit dem Knüppel rum und ohrfeigt die Leute. Aber wenn du die Gnade erlebt hast, kannst du dienen. Komm, das war bei mir genauso. Verstehst du? Das war bei mir genauso. Hier im Lobetal, beim Vater Boselschwing, kam der deutsche Kaiser zu Besuch und wollte die Anstalt sehen und besucht die Anstalt. Und da ist ein Doofer, Entschuldigung, Gott segne diesen Mann. Doofe sind manchmal klüger als manche Gescheite. Und der hackt da ein bisschen. Und der Friedrich wollte sich da groß vorstellen, wer er da ist. Klopft auf die Schulter, ich bin Friedrich sowieso, Kaiser und erzählt die Namen, was er alles ist und was, wie er heißt. Und der Gärtner hackt weiter sein Gemüsegärtchen. Und dann, der Kaiser lässt es nicht in Ruhe und klopft nochmal und sagt, du hock mal, ich bin Kaiser Friedrich und so weiter, von Gottes Gnaden. Dann richtet sich der Gärtner auf und sagt, Bruder, beruhige dich, bei mir hat es genauso angefangen. Verstehst? Und das ist Gnade. Verstehst du, Gnade? Und vielleicht müssen wir auch so weit kommen, dass wir den Leuten auf die Schulter klopfen, beruhige dich. Du, bei mir war es nicht besser. Bei mir ging es nicht anders. Gnade erlaubt Versagen. Gnade erlaubt, dass man sagt, du, ich bin auch nicht besser wie die oder jener. Nur durch die Gnade kannst du die Liebe weitergeben. Wenn du die Gnade nicht erlebt hast, wirst du eisig sein, kalt. Ich mache nur das, wozu ich verpflichtet bin, Dienst nach Vorschrift. Weißt du, ohne Gnade bist du empfindungslos, nur ein Roboter. Du funktionierst. Und Roboter funktionieren nur, aber die haben keine Liebe. Weißt du, jetzt gibt's neue Roboter, die schütteln dir die Hand sogar und fragen, was darf ich für sie tun? Weißt du, ohne Liebe, ohne Gnade bleibst du grausam, bleibst ein Egozentriker. Nur die Gnade kann deinen Charakter verändern. Weißt du, ein Charakter des Menschen kann niemand verändern außer Gnade. Weißt du, beruhige dich. Nur die Gnade ist es, dass dir der Liebe Gottes bewusst werden lässt. Du weißt, die Liebe hat es gewirkt und jetzt beginnst du Praktisches umzusetzen. Er hat mich so geliebt, warum soll ich nicht lieben? Warum soll ich nicht dienen? Warum soll ich nicht geben? Warum soll ich nicht vergeben? Er hat mir so viel vergeben. Und Gott erwartet, dass wir vergeben. Wir kennen die Geschichte in der Bibel. Da hat er eine große Schulden gehabt und da geht er zu seinem Herrn und sagt, du, ich schulde das und das und das. Oh, der Herr sagt, mach mal kein Problem, wir runden alles auf. Und dir sind deine Schulden vergeben. Und dann kommt er zurück und ein altes Weible hat da irgendwo Schulden bei ihm noch ein bisschen. Und er sagt, und du bezahlst mir die Rechnung bis zum letzten Pfennig. Und es hat sich rumgesprochen, wie hartherzig er war. Er hat Gnade bekommen. Ihm wurde so viel vergeben. Und da drückt er dieses Weible da und erpresst sie, bringt zum Gericht. Und dann sagt der Herr, weil du so hartherzig warst, du musst alles bezahlen, du kommst aus der Hölle nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Du siehst, wir verdammen uns selbst, wenn wir kleinkariert sind, spießbürgerlich sind. Gnade erlaubt, großzügig zu sein. Gott ist großzügig zu dir und morgen um die Ecke verlangt Gott, zeigst du auch diese Gnade, diese Liebe. Gnade erlaubt Versagen. Dass wir versagen, dass wir Fehler machen, damit wir auch die verstehen, die Fehler machen. Und dass wir dabei erkennen, wir sind schwach. Wenn Gott uns nicht Gnade schenkt, wir kommen nicht durch. Wir werden das Ziel nicht erreichen. Es ist Gnade, dass man seine Schwäche erkennt. Nicht nur seine Sünden, sondern auch seine Schwächen erkennt. Du, ich schaff's nicht. Ich bin ein Schwächling. Und wenn du Gottes Hilfe brauchst, du musst ein Schwächling werden. Vor Gott, nicht vor Menschen. Gestern habe ich gesagt, wir müssen nicht vor Menschen einfach Fußabstreifer sein und uns Watschen geben lassen. Nein, wir müssen hier hart sein, kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Aber vor Gott darf ich ein Schwächling sein. Ein armer Sünder. Und dann fängt die Gnade an zu dienen. Gott sei mir gnädig, sei mir Schwächling gnädig, steh mir bei. Und die Gnade ist ein großer Schatz für dich. Weißt du, wenn du die Gnade einmal erlebt hast, dann willst du gar nicht mehr anders.
dann probier es auch nichts anderes mehr. Klagelieder, Kapitel 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist so groß. Klagelieder 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist, dass wir noch gar nicht aus sind. Weißt du, freu dich, dass es mit dir noch nicht zu Ende ist. Dir geht's dreckig. Du verstehst die Welt nicht und dich selbst nicht mehr. Aber freu dich, mit dir ist noch nicht aus. Du suchst immer noch Gott. Du suchst immer noch den Heiland. Und Gnade macht es möglich, dass du das Ziel erreichst. Die Gnade ist jeden Morgen neu. Weißt du, was das heißt? Du hast gestern versagt. Gestern bist du in die Grube gefallen. Gestern hast du das Ziel nicht erreicht. Dein Soll nicht erfüllt, was du wolltest. Deine Vorhaben nicht verwirklicht. Aber jetzt stehst du morgens wieder auf und sagst, Herr, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Jetzt fange ich neu an. Du solltest lernen, jeden Tag mit der Gnade zu beginnen. Vergiss die Gnade von gestern, die haben nicht ausgereicht. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, es ist das Geschenk Gottes. Glauben und Gnade sind zwei starke Partner. So wie ein Netz wird gehalten durch und so weiter. Und da wirst du aufgefangen. Gnade gibt uns den Zugang zu Gott. Und der Glaube nimmt das, was Gott hat. Empfängt das, was Gott hat. Das ist Glaube. Glaube ist Gnade verschafft, du darfst zu Gott kommen. Hier ist der Schlüssel. Gehen Sie in die Werkstatt, holen Sie alles, was Sie brauchen. Da ist meine Speisekammer. Bedienen Sie sich meine Vorratskammer. Verstehst? Alles ist offen für dich. Du hast überall Zugang und Zutritt. Das ist Gnade. Aber du musst jetzt reingehen und einpacken. Und mitnehmen und rausholen. Das ist dein Geschäft. Und das ist Glaube. Und da darfst du nicht sparen und knausern. So viele Leute, die wissen, wie reich Gott ist. Weißt du, ich habe vorhin gesagt, viele sind im Kopf bekehrt, aber nicht mit dem Herzen. Viele wissen vom Kopf her, das ist so, die Schatzkammer ist offen. Ich habe Gnade bekommen, aber sie gehen nicht rein und bedienen sich nicht. Was hat der Vater zu dem anderen Sohn gesagt? Junge, das, was mein ist, ist auch dein. Das, was ich besitze, du hättest den ganzen Kuhstall abschlachten können und dir, was weiß ich, Grillparty machen. Das war dein Sach. Ist ja, was mein ist auch dein. Du hättest machen können. Und mir hast nichts gegeben. Das ist nämlich Leute, die die Gnade nicht verstehen, die im Gesetz leben, die denken, ich muss, ich darf nicht mal ein Kälbchen anrühren. Und der Vater sagt, was mein ist, das ist auch dein. Versteh das? So, die Gnade ist es, öffnet dir die Tür zu der Truhe, zum Safe und was weiß ich wohin. Du bekommst das Pinwort, dass du überall reingehst. Das ist Gnade. Aber jetzt musst du hingehen und es bedienen und einschalten und holen. Und so erreichen wir das Unmögliche durch die Gnade Gottes. Gott gibt uns, aber kommen müssen wir uns selbst. Und der Teufel möchte, dass du deine Rechte nicht gebrauchst. Ja, ich weiß, das ist alles bereit. Meine Sünden sind vergeben. Aber was nützt dir deine Sündenvergebung? Wir leben nicht nur von Sündenvergebung, ihr Lieben. Weißt du, die Gnade Gottes ist, dass wir auch in der Gnade leben. Die Gnade ist geworden und jetzt, da ist noch viel mehr, all inklusiv. Verstehst du, nicht nur, dass du aus der Grube rausgeholt worden bist, nein, auch, dass du das Ziel erreichst, dass du vom Leopoldplatz bis zum Himmel ankommst und im Himmel in First-Class-Hotel wohnst und dort gut hast. Weißt du, das ist alles inbegriffen. Ich habe euch schon die Geschichte erzählt von diesem Mennonitenbruder, der aus Russland nach Amerika gefahren ist vor 150 Jahren oder 200 Jahren. Sie sind ausgewandert mit seiner großen Familie. Sie haben gespart und den Kindern hat nur die Überfahrt gereicht für das Geld, was die Überfahrt kostete. So, das haben sie zusammengebracht und dann haben sie Brot getrocknet und Käse getrocknet. Und unterwegs, als sie waren, war die Reise etwas länger gedauert als gewöhnlich. Und die Kinder haben mehr Appetit gehabt. Das Salzwasser weckt Appetit. So, und die haben mehr gegessen. Und was ist passiert? Auf der Hälfte der Fahrt, plötzlich ist das Brot, das Knäckebrot alle und der Käse alle. Und jetzt sieht der Vater, dass in dem Schiff, im Speisesaal, so viel Essen weggeschüttet werden, über Bord geworfen werden oder was auch immer ist. Und wir müssen hungern, Kinder, wir müssen jetzt durchhalten. Und dann traut er sich, nimmt sich ein Herz und geht zum Koch und sagt, Sie schütten so viel Essen weg, meine Kinder haben so Hunger, könnten Sie was geben? Der Koch hat es gegeben und sich was zu denken, gibt einen Schüssel und sagt, bitte bedienen Sie sich und das für Sie, nehmen Sie mit auf Ihr Zimmer. Und auf Ihr Zimmer haben Sie gegessen. Am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, du, könnte ich die Reste haben, was die anderen liegen lassen und stehen lassen. Ja, das können sie haben. Und dann ist es irgendwie so blöd im Vorgekommen. Das gibt es doch nicht. Auf unserem Schiff gibt es nur Leute, die alles all inklusiv haben. So, aber der lebt nur, der holt immer die Abfälle und die Reste, was die anderen übrig lassen. Dann holt er, sagt es dem Kapitän, und der Kapitän sagt, wenn der wiederkommt, also jetzt am nächsten Tag, dann halt ihn fest und ich will mal ihn mit ihm sprechen. Und dann wird er festgehalten und da kommt wieder, also sie sind so lieb und wir sind ihnen so dankbar, dass sie meine Familie helfen, rüberzukommen. Wie auch immer, die Geschichte ganz schnell kurz erzählt. Der Kapitän kommt und sieht diesen Mann und sagt, zeigen Sie mir bitte Ihre Fahrkarte. Und dann zeigt er die Fahrkarte und sagt, Sie haben mir alles gebucht, Sie haben Vollpension gebucht. Und sie leben von Knäckebrot und Käse, verstehst du, oder von den Resten, was die anderen übrig lassen. Und das sind viele Christen genauso wie dieser dumme Mennonitenbruder. Ja, verstehst du, in der Erlösung ist alles inbegriffen. Und das ist Gnade. In deiner Erlösung ist deine Befreiung, ist deine Heilung, ist deine Berufung, ist deine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Da ist alles drin. Und du musst nur zum Kapitän gehen und sagen, hier ist mein Ticket. Hier die Bibel. Das sind alles Blankoschecks. Das sind alles Blankoschecks. Gnade und Glauben gehören zusammen, gehen miteinander. Weißt du, du hast Niederlagen, aber wenn du die Gnade erlebt hast, machen die deine Niederlagen gar nichts aus. Du weißt, ich stehe wieder auf und morgen mache ich wieder weiter. Aus Abend und morgen wird ein neuer Tag. Du hast Schwierigkeiten, hast Zweifel, hast Schwachheit, Hindernisse und was weiß ich. Aber die Gnade hilft dir, diese Sachen zu überwinden, dass du drüber stehst. Das ist alles Gnade. Das sind alles nur Prüfungen. Das sind Aufgaben, Herausforderungen für mich. Weißt du, es hängt davon ab, wie siehst du die Dinge. Die Gnade versetzt in dir oder setzt übernatürliche Kräfte frei, damit du deine Aufgaben bewältigen kannst, dass du nicht alles so gleich dramatisierst. Bruder, das hat bei mir auch so angefangen. Denk dran. Verstehst du? Beruhige dich. Bleib unten. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn ihr seid aus Gnaden selig geworden, durch den Glauben. Aus Gnaden erfüllt sich das Wort Gottes an uns. Die Verheißungen Gottes. Ich muss mich nur bedienen lassen. Und einfach in Anspruch nehmen. Das, was meines ist, auch dein. Gnade muss angenommen werden. Was nützt die tollste Gnade, das tollste Gnadenangebot, wenn es nicht angenommen wird? Die Gnade geschieht nicht automatisch, ihr Lieben. So viele Menschen sagen, ich habe Gnade, aber diese Gnade muss funktionieren, muss in Aktion gesetzt werden. Die Gnade funktioniert erst nach der Begnadigung, indem du annimmst und sagst, ja, danke. Ja, danke. Mehr musst du nicht sagen. Ja, danke. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, aber die Leute müssen kommen und es annehmen und sagen, bitte, danke, Herr. Gott gibt allen, die ihn darum bitten. Alle Menschen bekommen Gnade, in welchem Bereich auch immer. Alle Gnaden Gottes sind für dich da. Du musst nur kommen. Ein Überwinderleben, du kannst dein Überwinderleben nicht aus dir selbst leben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb, du brauchst die Gnade Gottes, dass Jesus dir hilft, Jesus dich aufrichtet, Jesus dir unter die Arme greift. Natürlich kannst du Christ sein. Du hast Vergebung der Sünden. Also, das ist Gnade. Aber du kannst Christ sein und krank sein. Du kannst Christ sein und schwach sein. Du kannst Christ sein und gebunden sein. Du kannst Christ sein und leer sein. Weißt du, aber Gott hat noch mehr für dich bereitet als nur das. Nur die Vergebung der Sünden. Du kannst um die Gnaden, in der Bibel wird uns die Bibel in Gnaden, also in Mehrzahl angeboten. Die Gnaden. Weißt du, die Gnaden Davids werden uns zuteil, heißt es einmal. Weißt du, all inklusiv. Und David hat so viel Gnade erlebt. Verstehst du? Und du sollst auch diese Gnade empfangen. Und so für jeden Bereich, jeden Tag neue Gnade. All inklusiv. In Jesaja 55, Vers 1 und folgende Verse. Wohlan, also wohlauf oder nur zu. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die, die ihr kein Geld habt, kommt und kauft und esst und sättigt euch. Kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Warum zahlt ihr Geld dafür, dass für Brot, wo ihr nicht satt werdet und nichts, euch nichts bringt? Hört doch auf mich, sagt der Herr, so werdet ihr gut essen und euch an den Köstlichkeiten laben. Neigt eure Ohren zu mir und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Ich will euch einen neuen Bund geben oder einen Bund schließen, einen ewigen, einen beständigen Bund und euch die Gnaden Davids erweisen. Die Gnaden Davids. Du, das ist Vermögen. Die Gnaden Davids. David ist König geworden, obwohl ein armer Hirtenjunge war. Verstehst du, die Gnaden Davids, was ist das? Was kann das sein? David war das achte Kind, also unter Fernen liefen. Der wurde gar nicht mehr ernst genommen. Der wurde gar nicht mal eingeladen, als Samuel kam und ihn deinen König suchte. Die Gnaden Davids. Aber Gott hat ihn würdig gemacht. Das ist der auserwählte König. Als er zur Tür reinkam, da sprang der Heilige Geist plötzlich auf den Samuel und sagt, der Junge ist. Die Gnaden Davids, das ist Königswürde. Die Gnaden Davids. Schäm dich nicht, von der Gnade abhängig zu sein. Verstehst du? Schäm dich nicht. Kämpfe nicht um dein Recht. Weißt du, Gott schenkt dem Demütigen Recht. Er wird dir verhelfen zu deinem Königsthron, zu deiner Königskrone, zu deinem Siegesleben. Die Gnaden David, sie neigt die Ohren, komm und kauf ohne Geld und ohne irgendwelchen Vermögen. Bleibe das, was du bist. Gott wird dich erhöhen, Gott wird dich ans Ziel bringen. Der David spielte seine Harfe und plötzlich kommt er, David, wir brauchen dich, komm mal her schnell. Verstehst du? Der wurde plötzlich vom Feld geholt. Plötzlich wirst du dann irgendwo hingebuchst und hingeschubst und du erlebst die Gnaden Davids, dass Gott etwas macht, wo du gar nicht dran denkst. Je mehr du dran denkst, desto weniger schaffst du es. Bleib ruhig. 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 9. Bleib ruhig. Deine Berufung läuft dir nicht weg. Deine Seligkeit läuft dir nicht weg. Dein Heil läuft dir nicht weg. Die Gnade steht dir zu. Du bist berufen vor Grundlegung der Welt. Gott hat dich vorherbestimmt, hat dich gewollt. Der Geist der Gnade, verstehst du, das ist ursprünglich schon seit Ewigkeiten her. Und du darfst im Geist der Wahrheit, in Freimut zu Gott herkommen und sagen, Herr, heute ist das dran und heute soll ich diese Aufgabe erledigen. Heute werde erwachsen, werde mündig, Stück für Stück wachse in der Gnade Gottes. Vom Heiland heißt es einmal, als er 12 Jahre war im Tempel, mal Besuch abstattete. Und dann heißt es, als er zurückkam und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Er nahm zu an Gnade und Weisheit. Wenn schon der Heiland zunehmen muss an Gnade und Weisheit, wie viel mehr du und ich? Für alles, was wir im Leben als Kinder Gottes brauchen, ist nur Gnade. Für alles nur die Gnade. So Gott will und wir leben, Jakobus Brief. Weißt du, Gnade, kannst machen, was du willst. Du kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Es wird nicht werden. Die Gnade muss greifen. Und wenn die Gnade, wenn es soweit ist, dann passiert es von selbst. Da willst du nicht und da gehst du trotzdem. Und schaffst es und machst es. Weißt du, achte auf Gott, auf seine Hand, wie er diese Dinge managt. Er weiß, was das Beste für dich heute, morgen und übermorgen ist. Wer aus der Gnade lebt, der wartet, bis es soweit ist. Der erzwingt nichts. Deshalb schreibt der Jakobus, was das Leben aus der Gnade ist, so Gott will und wir leben. Weißt du, ich habe eines in meinem Leben gelernt, wenn ich kann machen, was ich will, wenn Gott nicht will, ich laufe ins Leere. Habe nur Schwierigkeiten, habe nur Stress, ich kann erzwingen, aber es kommt nichts, wie ich es gewünscht habe oder wie es bräuchte, wie es sein müsste. Alles, was wir vergewaltigen, wird nie funktionieren. Die Rose, die du mit Zwang aufmachst, die Knospe, die wird nie mehr aufblühen. Ist vorbei. Deshalb warte, bis die Stunde ist. Und da geht die Rose von selbst auf. Und duftet sogar noch dazu. Vergewaltige nichts, überspring nichts. Warte, bis die Gnadenstunde kommt. Und du weißt, ich bin ein Kind Gottes und ich lebe von den Gnaden Davids. Plötzlich kommen sie und holen mich vom Feld ab. Weißt du, die Gnaden Davids. David wurde beleidigt. Dem hat der Dreck nichts ausgemacht, was der eine da auf ihn geworfen hat, verspottet hat. Und sagt, du Schweinehund. Verstehst du? Oder du Hund. Den haben sie einen Hund genannt. Weißt du, der König Israels wird als Hund bezeichnet. Aber dem hat es nichts ausgemacht. Der hat zugelassen. Das war Gnade. Der sagt, vielleicht will der liebe Gott, dass ich unten bleibe. Sonst überhebe ich mich und denke, ich bin was Besonderes. Gott erlaubt, dass in unserem Leben Dinge passieren. Alles aus Gnaden, die uns unten halten. Denn dem Demütigen schenkt Gott Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Desgleichen ihr Jüngeren, das gilt jungen Christen, und so weiter, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Auch die Ältesten, alle miteinander, haltet an der Demut euch fest. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Zu seiner Zeit. Weißt du, da gibt es Dinge im Leben, ich könnte euch Geschichten erzählen, Menschen, die gar nicht wert sind und die man gar nicht beachtet hat, die man gar nicht ernst genommen hat. Weißt du, aber Gott hat für sie eine Berufung und plötzlich bringt Gott sie ans Licht. Auf die Plattform oder wo auch immer. Demut ist die Quelle aller Gnaden. Demut ist die Quelle aller Gnaden. In Demut wird die Gnade ausgelebt. Verstehst du? In Demut. Also warte, Gott wird zu seiner Zeit dich erhöhen. Jetzt plagst du dich, krabbelst auf alle vier. Jetzt quälst du dich. Jetzt weißt nicht, wie soll es weitergehen. Was ist als nächstes? Mach dir keine Gedanken. Ich habe eines gelernt, sich an seiner Gnade zu genügen zu lassen. Das ist nicht leicht. Das ist auch für Paulus nicht leicht. Das ist für niemand leicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 1. Korinther 15, Vers 9. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, schreibt Paulus, der nicht wert war oder bin, dass ich Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Jesu verfolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Halleluja. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Ich habe es nicht verdient, aber ich bin, was ich bin. Und weißt du, du bist bis zu diesem Augenblick das, was du bist, das bist du. Du hast auch nicht gemacht. Hast dich vielleicht abgestrampelt, dich bemüht. Oh, ich bin jetzt fromm. Verstehst? Und je frömmer du bist, desto mehr liegst du auf die Nase. Und hast Probleme. Noch weiter den Apostel Paulus. Und seine Gnade an mir war nicht vergeblich, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Weißt du, du denkst, ich habe ja so viel getan. Die Gnade Gottes hat es veranlasst. Die Gnade Gottes hat dir die Kraft gegeben. Epheser Kapitel 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten und allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden das Evangelium zu verkündigen, den Reichtum Christi und das Licht zu bringen, den geheimen Ratschluss Gottes, der von Ewigkeit her verborgen war, dass ich ihnen kundtue, die mannigfaltige Weisheit Gottes und so weiter, über die Gemeinde im Himmel. Mir, dem Allergeringsten, ist die Gnade zuteil geworden. Paulus hat sich nicht viel eingebildet. Der war halt super gescheit. Verstehst du, aber er lebte von der Gnade. Ich habe es vom Herrn empfangen. Auch das wieder. Abendmahl vom Herrn empfangen. Auch das, was alles in den Briefen schreibt, ihr habt vom Herrn empfangen. Paulus dankt für die Gnade Gottes in seinem Leben. Zuerst einmal, dass er auserwählt worden ist, dass Gott sich für ihn entschieden hat. Diese auserwählende Gnade Gottes gilt allen Gläubigen. Du bist auserwählt, so wie Paulus auserwählt war. Jeder Einzelne ist auserwählt. Weiter diese befähigende Gnade, dass er fähig gemacht worden ist, nicht aus sich selbst. Ich habe nicht verdient, ich habe nicht gemacht, nicht auf mein Studium, meine Ausbildung, das ist alles nur Mist und Kot und Dreck, was ich gelernt habe, auf dass ich Christus gewinne. So weiter, er spricht von dieser befähigenden Gnade. Er hat es nicht verdient, diese Gnade. 2. Korinther 9, Vers 8, in der schwärzesten Stunde stand der Herr ihm bei. Immer wenn es nicht mehr ging, war der Engel Gottes da. Der Herr stärkte mich. Immer wieder sagte er, der Herr stand mir bei. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Und ich sage dir eines, es ist Gnade, wenn du heute noch da bist. Wenn du nur überlebst. Weißt du, es ist Gnade, die dich hält. Und Paulus war sich bewusst, Gott hat sich für mich entschieden. Er ist mir nachgegangen, er hat mich gefunden. Und diese auserwählende Gnade gilt allen Gläubigen heutzutage. Und wenn deine Stunde noch so dunkel und noch so finster ist, diese Nacht, diese Situation, in der du dich befindest, weißt du, mit der Gnade Gottes wirst du überleben. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 16 und 17, Paulus ist im Gefängnis, schreibt seinem Nachfolger Timotheus, lieber Bruder, der Herr stand mir bei und stärkte mich. Alle haben mich verlassen. Ich stehe kurz vor der Hinrichtung. Ich bange um mein Leben. Und der Herr stand mir bei. Der Herr stärkte mir. Weißt du, der Herr gibt dir im letzten Moment, wenn es nichts mehr läuft, so viel Kraft. Da setzt du Hormone frei. Dann lebst du ohne Kopf sogar noch weiter. Ja. Römer Kapitel 5, Vers 2. Die Gläubigen empfangen nicht nur die Gnade ihrer Errettung, sondern auch von dem Zeitpunkt, wo sie die Errettung bekommen, bekommen sie die Gegenwart der Gnade permanent für den Rest ihres Lebens. Vollpension, all inklusiv. Paulus bekennt, Denn weiter diese anvertrauende Gnade mir, dem Geringsten und den Aposteln, ist das Evangelium für die Nationen anvertraut. Durch die Gnade. Ich darf Jesus verkündigen. Ich darf Jesus dienen. Ich darf ein Zeuge des Herrn Jesus sein. Jetzt der einzige Gemeinde, der verfolgte, jetzt ist der Missionar. Kannst du es vorstellen? Leute haben nicht verstanden, wie geht das? Wie kann er von heute noch ein Rabbine, ein Christenhasser, jetzt predigt er so von Christus? 1. Korinther 4, Vers 1 und so weiter. Paulus sagt, durch die Gnade bin ich ein treuer Verwalter geworden, der Gnade Gottes, der Haushaltung Gottes. Ich beschäftige mich für die Gnade Gottes und ich diene mit der Gnade Gottes, die Gott mir gegeben hat. Deshalb schreibt er immer wieder Brief und ermutigt die Christen, gebt nicht auf, gebt nicht auf, gebt nicht auf, Geschwister. Und das ist diese beschäftigende Gnade Gottes, dass Gott gerade die Demütigen, die Niedrigen, die nichts sind, die taugen nicht sogar, dass er die benutzt und die zu Feuerflammen Gottes macht. Denk nur, was Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9 schreibt. Als er betet, lieber Gott, nimm das weg, ich will keine Verfolgung immer haben, ich will nicht Schwierigkeiten haben, ich will endlich meine Ruhe haben und predigen das Wort Gottes, ohne verfolgt zu werden, verspottet und verhöhnt zu werden. Und was sagt der Herr? Lass dir an meiner Gnade genügen. 2. Korinther 12, Vers 9. Alle großen Männer lebten von der Gnade Gottes. Alle miteinander. Die Menschen Gottes sind oft aktiv.
Jetzt.
Und dann das Löslein vorspannen. Jetzt. Die wollen was bewegen. Feuer vom Himmel fallen lassen. Jetzt. Was passiert? Gar nichts. Die Gnade zähmt uns. Hört mir. Das hat mir Gott gezeigt, die Gnade zähmt uns, wie ein Gaul gezähmt wird. Die Gnade zähmt uns. Da fällt mir die Geschichte von Jakob ein. Weißt du, Jakob hat eine große Veränderung in seinem Leben erlebt. Zuerst ist, er will gesegnet werden, er will der Erstgeborene sein. Und als er dann seinem Esau, seinem Bruder begegnet und die Schafe vor sich treibt, 1. Mose 33, 13, sagte, mein Herr, als die den Brüder sich vereinen, versöhnen, dann sagte zum Esau, mein Herr, sieh doch selbst, dass die Kinder noch sehr empfindlich sind. Und ich muss Rücksicht nehmen auf die Kindlein da, muss die säugenden Schafe und Kühe, auf die muss ich sogar Rücksicht nehmen. Weißt du, der wahre Christ nimmt Rücksicht auf Kleinkinder und Kleinvieh. Ja, hier auf die Schafe und Kühe, die säugenden. Wenn man sie nur an einem Tag so übertreibe wie der Esau. Der Esau war ein Soldat, ein Mann des Militärs, auf, Befehl, schnell und gejagt. So geht's nicht. Weißt du, da ist ein ganz anderer Jakob jetzt plötzlich vor uns. 1. Mose 33. Wenn man sie auch nur einen Tag übertriebe, dann würde die ganze Herde zugrunde gehen. Psst. Hier ist mit Jakob etwas Gewaltiges passiert. Der Jakob ist nicht mehr dieser Draufgänger. Ich will den Segen haben, so schnell wie möglich. Die Heilung, die Befreiung. Weißt du, was mit Esau ist? Mit Jakob geworden ist? Er ist langsamer geworden. Er hat die Gnade erlebt. Jakob hat die Gnade erlebt. Geschwister, Menschen, die die Gnade erleben, werden langsamer. Rücksichtsvoller ist er geworden. Dieses ihr Kleinvieh. Die Schafe, die säugenden Schafe und Kühe. Er ist sensibler geworden. Jakob ist menschlicher geworden. Durch dieses, was alles passiert ist in seinem Leben, diese 21 Jahre, wo er reingelegt worden ist, wo er betrogen wurde, wo er für seine Frauen 14 Jahre arbeiten muss. Jakob hat sich gewaltig verändert. Jakob war ein ungeduldiger Mensch. Ganz schnell. Weißt du, plötzlich wird er ganz langsam, ganz geduldig. Er konnte auf die Stunde Gottes warten. Ich werde schon nachkommen. Esau, ich komme schon zu dir. Ich besuche dich mal. Ja, Jakob wollte alles schnell haben. Weißt du, und auch wir wollen in unserem Leben schnell ein Wunder haben. Schnell die Heilung. Aber schnelle Heilungen taugen nichts. In aller Liebe. Weißt du, man muss reifen. Gott gibt, lässt Dinge in unserem Leben geschehen, damit wir reifen. Vollendet werden. Und Jakob muss warten. Und muss lernen zu warten für die Rahel und die Lea. Und in Philipper Kapitel 2, Vers 3, auch Jesus ist so etwas geworden wie Jakob. Und Jakob ist Jesus gleich geworden. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Keiner soll sich über den anderen erheben, sondern ihn mehr achten als sich selbst. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen, sondern seht auf das, was dem anderen nützt. Das ist diese Verwandlung. Weißt du, viele, ich will gesegnet werden, ich will geheilt werden, ich will befreit werden, ich will Erfolg haben. Vergiss dieses Ich. Verstehst du, vergiss es. Handelt nicht aus Selbstsucht und Eitelkeit. Das hat Jakob bisher die ganze Zeit gemacht. Und zwar konsequent. Aber das ist nicht gut gegangen. Der Schuss ging nach hinten. Jetzt hat er diese Interessen gar nicht mehr. Oh, Esau, nicht so schnell, Bruder, das geht nicht so. Jetzt ist er nicht mehr auf sich selbst zentriert und fixiert. Jakob ist durch Tiefen gegangen. Er hat Gott gesucht und ist alles losgeworden dort in Pniel, als er gebetet hat. Wer einmal selbst die Gnade erlebt hat, der wird zu anderen gnädig, sogar zu einem Kleinvieh. Wer selbst einmal durchgetragen wurde, der kann plötzlich andere auch tragen. Wer selbst einmal gedient worden ist, wer selbst einmal die Liebe Gottes erlebt hat, der kann plötzlich anderen dienen, rücksichtsvoll sein. Wem selbst vergeben wurde, der kann plötzlich anderen vergeben, großzügig sein den anderen gegenüber. Wer einmal Gott selbst getroffen hat, dann werden Menschen plötzlich in ihm Gott selber sehen. Da müssen sie nicht in den Himmel gucken, die werden dich angucken und die werden sehen, was du reflektierst. Und das alles macht die Gnade Gottes. Ohne der Gnade Gottes wäre Jakob nie Jakob geworden, Israel. Die Gnade weiß, wann man reif dazu ist, um jetzt dem Esau zu begegnen, um jetzt heimzugehen, um jetzt einen Schritt zu tun des Glaubens. Du musst Gnade für deine Lebensreise von Gott bekommen. Jetzt ist der Schritt. Gott brachte Jakob und Esau zusammen. Und das ist nur mit der Gnade möglich. Ohne der Gnade wären die beiden Brüder, hätten sich totgeschlagen. Wäre nichts passiert. Aber die Gnade ist es. Und Jakob lehnt großzügig das Angebot Esaus ab und sagt, Bruder, das geht nicht. Weißt du, ich habe so viele Arme, so viele Schwache bei mir, so viel Elend und so weiter. Weißt du, da kannst du plötzlich ganz anders reden. Und der Esau versteht und sagt, gut. Mit deinen Schafe und deinen Kleinkinder, das schaffen wir schon. Weißt du, langsam wollte er vorwärts gehen, nicht mehr so hektisch. Jetzt achtet er auf die Schwachen. Und Esau verstand diese Argumente. Weißt du, wenn du die Gnade hast und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen, das versteht auch dieser Esau, obwohl der Esau noch weit entfernt ist von der Gnade Gottes. Der Esau ist noch nicht das, was Esau sein sollte. Aber er hat es verstanden. Er hat gemerkt, der hat Gnade erlebt, der Jakob. Und die Gemeinde, auch die Gläubigen, und ich möchte noch ein paar Gedanken für die Gläubigen sagen, auch die Gläubigen müssen die Gnade erleben. Die Gemeinde. Weißt du, in der Gemeinde gibt es verschiedene Schichten. Neubekehrte, Behinderte, Hinkende, Marathonläufer, Renner, verstehst du, und da gibt es starke Draufgänger und dann gibt es Feiglinge und Zahme, Ängstliche und Mutige, gibt es beide. Und wir müssen auch in der Gemeinde es akzeptieren, das sind es. Und die Gnade ist, dass wir miteinander uns tragen, uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Weißt du, da gibt es die Vorsichtigen, die Umsichtigen und dann gibt es doch die anderen, die sagen, nein, wir müssen raus, die Welt auf den Kopf stellen, Jesus kommt bald. Es ist Gnade, wenn man alles kann. Und Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Den Schwachen ein Schwacher, den Starken ein Starker. Und das kann nur durch die Gnade passieren. Jakob hat sich verändert. Das Wunder ist durch die Gnade passiert und geschehen. Weißt du, dann können alle mitkommen und alle gehen mit und alle kapieren, Gott überfordert niemand. Er richtet sich nach dem Schwächsten. Und so stark wie das schwächste Glied ist, so stark ist die Kette am Fahrrad. Und wahre Hirten denken wie Jakob. Esau kennt nur Drill, auf, los. Aber Jakob ist plötzlich barmherzig und gütig. Plötzlich tun ihm die jungen, kleinen, zarten Lämmer leid. Die können gar nicht so rennen und springen. Die Unerfahrenen, die Unreifen. Weißt du, das ist wie, was die Gnade bewirkt. Die Auswirkung der Gnade. Weißt du, du empfängst die Gnade mit einem Schlag, aber dann wird die Gnade ausgelebt für den Rest deines Lebens. Jakob wird plötzlich liebevoll, zart, rücksichtsvoll, verständnisvoll. Und diese Veränderung im Jakob hat 21 Jahre gebraucht, bis die Gnade gegriffen hat. Und jetzt hat plötzlich Jakob Geduld mit den Gebrechlichen, weil er selbst ein Gebrechlicher geworden ist, der hinkt und humpelt. Die Gnade macht es möglich, Brüder und Schwestern. Gnade ist ein Wort, gerade für schwierige Zeiten, für schwierige Menschen. Und wir müssen diese Gnade an uns selbst erleben. Und mit der Gnade kommst du überall durch. Deshalb suche die Gnade Gottes. Sein gnädiges Angesicht. Und mit der Gnade Gottes überlebst du jede Krise, jede Situation, jeden Umstand. Du gewinnst, wenn du die Gnade hast, gute Noten im Himmel. Du bekommst Pluspunkte. Lass dir an meiner Gnade genügen. Weißt du, wie macht man das? Wie macht man das? Wie macht man das? Einfach, weil Gott gut zu dir ist. Danke dafür, dass Gott dich trotzdem liebt und dass du ihn lieben darfst und dass er fragt, liebst du mich? Hast mich lieb? Und halt dich an der Gnade. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Du weißt es. Und dann fang andere zu lieben, die du nicht lieben kannst, die genauso kompliziert sind wie du. Verstehst du, die genauso bockig sind und stur sind und hart sind und herzlos sind und eisig sind. Und dann sagt, oh Herr, das war ich einmal. So hast du bei mir angefangen. Denk dran. Verstehst du, so fängt es bei uns auch an. Die Gnade fängt an zu wirken. Und deshalb, du genierst dich nicht. Weißt du, es ist Gnade, wenn man wieder klein sein darf, Kind sein darf. Wenn man wirklich mal wieder das tun darf, was Gott will, dass ich tue. Es ist Gnade, sich nicht produzieren zu müssen. Ich muss was leisten. Einfach, mach du, lieber Gott. Mach du das. Und ich merke, auch in meinem persönlichen Leben, je mehr ich Gott wirken lasse, desto leichter und flüssiger geht die Sache. Aber wenn ich mich anstrenge, weißt du, dann ist es hart und furchtbar unmöglich. Dann ist es Stress. Aber die Gnade, Herr, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Amen. Lass uns aufstehen. Ja, die Güte Gottes ist es, was uns zusammenbringt. Die Gnade ist es, was uns hält. Die Gnade ist, was uns in den Himmel bringt. Die Gnade ist es, was uns ans Ziel bringt. Lieber Heiland, ich danke dir für heute Abend und ich danke, dass wir auch hier an diesem Ort sein dürfen. Es ist Gnade für uns, hier sein zu dürfen, dass wir in Freiheit dein Wort predigen dürfen, dein Wort hören dürfen, dein Wort ausführen dürfen, dein Wort ausleben dürfen und du schenkst uns Gnade. Und was noch nicht so ist, Herr Jesus, dass wir deine Gnade, unseren Mangel ausfüllen. Dein Reichtum, Herr Jesus, du bist so ein reicher Gott und so ein herrlicher Heiland und so ein guter Heiliger Geist und du wirst unseren Mangel ausfüllen mit deinem Reichtum. Danke, Herr, dass wir uns auf deine Gnade verlassen dürfen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, öffne meinen Geschwistern und Freunden die Augen, dass nicht sie sich anstrengen müssen. Herr Jesus, du hast dich schon genug angestrengt. Das reicht. Herr, und wir möchten nur dein vollbrachtes Werk jetzt annehmen und dir Danke sagen. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden, sagt dein Wort. Und das ist es. Die Gnade ist geworden. Die ist schon da. Ich muss sie nur annehmen und akzeptieren. Danke, Herr, dass du uns den Schlüssel heute gegeben hast für ein siegreiches, gesegnetes Leben. Es ist Gnade und Erbarmen. Amen.